Bits und so.
Mit dem Einzel wunderschönen guten Abend aus dem iPhone-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Und Bastian Schlingwölfle ist hier.
Wunderschönen guten Abend.
Abend miteinander. Der Elon Musk, wenn der twittert, dann ist das ja ganz, ganz, ganz lustig, was der Herr da von sich gibt. Meistens ist drunter so ein Bitcoin-Scam. Also wirklich unter den meisten.
Unter den
Elon Musk-Tweets ist so ein Replies von einem Account, der heißt dann Elon Schmusk oder sowas.
Ja.
Und da steht drin meistens sowas wie, ey, ich bin's Elon Musk und auch das gleiche Profilbild und ich möchte dir sehr viel Geld schenken. Schick mal hier deine Bitcoins hin und dann schicke ich dir 2 zurück.
Ey, natürlich, weil so funktioniert sowas, ne? Also so funktionieren ja, also wenn das legit wäre, klingt ja auch logisch. Also wenn ich jetzt irgendwie, ja, wobei, so, ich wollte gerade sagen, ist ja so wie bei Lotto, die geben, das ist ja auch nicht so, dass man erst Geld hinschicken muss. Doch, genau so ist es. Und man kriegt auch nichts zurück. Das ist ja fantastisch. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, völliger Quatsch, aber habe ich auch tatsächlich schon oft gesehen.
Naja, und dann habe ich neulich irgendwie Timeline gescrollt, nur Elon Musk, Bitcoin Scam, okay, noch weiter. Und dann irgendwie Bill Gates, Bitcoin, was?
Und zwar nicht in den Replies.
Nicht in den Replies, sondern in die richtigen Accounts haben halt so lustige, ja, Bitcoin Scams getwittert. Und das ist ja dann natürlich schon was. Ich habe auch erst gedacht, so habe ich es bei Elon Musk gesehen, habe ich immer, hat er sich einen Scherz gemacht, hat eine ungültige Bitcoin-Adresse hingeschrieben.
Ja.
Aber nein, Twitter wurde gehackt und da haben sich ein paar Spezies mal Zutritt zum Backend von Twitter verschafft, was ja schon ganz spannend ist. Und dann im Namen von einigen hochprofiligen Accounts mal diesen Bitcoin-Scam getwittert. Also jeweils mit so einem Spruch so hier, es ist Zeit, dass ich zurückgebe, schick hier Bitcoin hin und ich schick dir das Doppelte zurück, aber Limit auf 50 Millionen, die ich maximal rausgebe.
Ja, man muss ein Limit haben, das stimmt.
So,
ja. Aber die Timeline, also das war so ein Twitter-Moment, wo es schön war, live dabei zu sein. Also wirklich, das war, das hätte keinen Spaß gemacht, das im Nachhinein nachzulesen, da musste man dabei sein und das war in der letzten Woche irgendwann abends und ich hatte viel Spaß, muss ich sagen. Also ich habe es lange hinausgezögert, wirklich ins Bett zu gehen, weil immer mehr Theorien natürlich gestreut wurden, immer mehr Accounts irgendwie fielen, weißt du, die fielen so wie kleine Schachfiguren.
Mhm.
Biden und dann Obama, also ja, die Großen halt. Und da war halt relativ schnell klar, dass die nicht einzeln aufgehackt werden. Also wenn das der Fall gewesen wäre, dann kann wahrscheinlich Twitter auch dicht machen, sondern dass da halt irgendwie größere Mächte im Spiel sind. Und das bringt uns halt zu den Admin-Tools, mehr oder weniger.
Naja, also die wurden dann ein bisschen, also manche, Apple hat auch getwittert, ne? Apple hat,
ja,
der Apple-Account.
Apple wurde auch, ja,
aufgemacht. Und
in Anführungszeichen.
Und dann hat der Apple-Tweet, der war auch relativ flott wieder weg. Also, und der Apple-Account, der twittert ja sonst nicht. Das war so der erste richtige normale
Tweet. Das war der erste Tweet von dem Apple-Twitter-Account.
Das war gut. Die haben ja da sonst so eine extra Wurst drin. Das ist nur zum Event irgendwie so, wenn du hier diesen Tweet likest, dann kriegst du da eine Benachrichtigung, mhm, und so ein Zeug.
Ja.
Naja, und dann haben sie erstmal für die ganzen Accounts, die ein Häkchen dran haben, das Twittern abgedreht. Was ich auch spannend fand, dass sie überhaupt eine Funktion haben, um allen verifizierten Accounts das Twittern zu verbieten. Also die Funktion, mhm, hatten sie zumindest so fertig in der Schublade oder, mhm, konnten halt irgendwie eine Query schreiben, wenn verified
halt eine,
und dann,
genau,
doch nicht. Und also es, ja, ging ja mal relativ flott, dass sie es abgedreht haben. Und dann ging eben die haben ein paar Leute geheult, weil sie nicht mehr twittern konnten, weil sie ein Häkchen hatten.
Und aber die konnten ja noch retweeten.
Retweeten und quoten konnten sie noch, ja.
Ja, ja, und deswegen haben sich dann interessante neue Wege, also Life finds it ways, nicht wahr? Also hat sich dann irgendwie so, Leute mit Verified Account haben dann Sachen retweetet, um dann Tweet zusammenzubasteln und so weiter, was sie sagen wollen. So, es war relativ bizarr. Und andere Leute fanden es natürlich dann total super, diese Verified Account nicht zu haben und diese Leute nicht zu haben. Und Twitter fühlt sich anders an. Hurra, Freiheit. es war lustig, es war ein Moment. Also muss man sagen. Also es war irgendwie, Twitter hat den, glaube ich, nicht als Moment erkoren, diesen glorreichen Moment.
Nee, gab dann auch Tagesschau-Meldungen, Brennpunkt und alles. Und wer war das? Das gibt so Theorien, wer da irgendwelche Spezies aus irgendwelchen Hackerforen da rumrennen, deren Sport es zu sein scheint, frühe Accounts mit wenig Zeichen zu übernehmen, ja, die Original Gangsters, mhm, die OGs, das ist so ein, ich weiß nicht, das Hobby kann ich nicht komplett nachvollziehen, das ist so wie einen kurzen Domainnamen zu haben, aber halt einen Usernamen auf Twitter mit nur einem Zeichen, es,
ja,
ging unter anderem um den Usernamen @6, die Zahl 6
Okay, also
ja. Ne? Es gibt eine Reply All Podcast Folge und da wurde ein ähnlicher Scam Hack irgendwie berichtet und das scheint ein Sport zu sein. Ja, diese relativ besonderen kurzen Accountnamen zu tauschen, zu hacken.
Das ist schon ein komischer Sport.
Es ist kurz, aber weißt du, Teenager. Nein, aber ich meine, das ist, es schien die treibende Kraft zu sein, weil mit gehackten Accounts, das war natürlich die zweite Vermutung, nachdem diese ganzen Bitcoin-Adressen, also die gleiche Bitcoin-Adresse rumgereicht wurde, irgendwie so, warum macht man nicht was Vernünftiges damit so? Also das war zumindest die Vermutung, also beziehungsweise das Gespräch entsponn sich dann sofort in die Richtung irgendwie, hey, ein bisschen Bitcoin-Scam, das ist natürlich Quatsch, aber was passiert, wenn da richtig Unfug getrieben wird? Und es hat sich auch rausgestellt, also auf einige Accounts konnten die Leute zugreifen und die Direktnachrichten und prinzipiell die Nachrichten runterladen, einsehen und damit kannst du natürlich schon sehr, sehr viel Quatsch und Unfug betreiben, wenn du es richtig anstellen würdest, wenn du einen Plan dahinter hättest. Und es schien ja wirklich kein richtiger Plan dahinter zu sein. Also wenn du einfach Zugang zu all diesen Accounts hast mit diesen Millionen von Leuten, die du erreichst, augenblicklich, und dann einfach nur einen Bitcoin-Scam drauflaufen lässt, in Anführungszeichen nur, und dann irgendwie $100,000 einsackst, also von irgendwie 40 sehr verblendeten Persönlichkeiten, die da irgendwie hingespendet haben und nichts zurückbekommen haben, dann ist das natürlich super glimpflich abgelaufen für Twitter.
Ja, schon, für Twitter, aber halt, wenn du dir jetzt überlegst, du bist jetzt die Person, die das gemacht hat. Der Return on Investment, wie man hier im Bullshit-Bingo-Bereich sagen würde, der ist natürlich da am allerhöchsten, weil das Investment ist gleich null. Also klar, du musst das Ding einmal aufmachen. Das war sicherlich aufwendig. Aber alles, was du jetzt tun musst, sind irgendwie 8 Tweets absetzen. Und dann lehnst du dich zurück und tust nichts mehr. Und in dem Moment, wo die Coins in deiner Wallet angekommen sind, verschwinden die da nicht. Und es ist nicht so, als müsste dir jemand nach Hause einen Scheck schicken, wo dann deine Adresse draufsteht, sondern die Kohle ist da drin. Und wenn es nur 100, also ganz im Ernst, wir haben uns vorher lächerlich drüber gemacht, wir bonzen in der Pre-Show so 100 Euro mehr für ein Telefon, who fucking cares? Aber jetzt sind wir schon so weit, so 100.000, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Klar lohnt sich das. Also 100.000 Euro haben oder nicht haben, ist schon ein Unterschied. Und der Unterschied ist jetzt, du könntest natürlich jetzt sagen und keine Ahnung, dann sagen, ich gucke mir jetzt mal die DMs von, weiß ich nicht, Joe Biden an und sag dann, hier, pass mal auf, Joe, wenn du wirklich noch Präsident werden willst, dann gehst mal, weil hier hast du, weiß ich nicht, der Ludmilla 43 geschrieben, wie wunderschön sie aussieht. Und das macht man heutzutage nicht. Und dann, viel zu viel Aufwand, viel zu riskant.
Ja, also das ist ja, wenn auch die Bitcoins irgendwie dann, also erstens ist nicht klar, ob das eigene Bitcoins waren, die sie an diese Adresse geschickt haben. Ja, könnte ja auch sein, dass sie so den Eindruck erwecken wollten, als wäre das ein Ding, dass man auf diese Wallet einzahlt, dass das den Anschein hat, dass das funktionieren würde. Also das heißt ja nicht, dass das echtes fremdes Geld ist, was da gelandet ist. Und zum anderen, wie sind sie denn an diesen Dings drangekommen? Also die Theorie, was jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, ist so, dass einer von den Spezies hat einen Twitter-Mitarbeiter auf Discord irgendwie vollgequatscht und der hat dem irgendwie sein Passwort gegeben für seinen internen Twitter-Shit. Dann hat sich der Spezi irgendwie im Slack von Twitter eingeloggt und als gepinnte Message in einem internen Slack von Twitter hing halt das Passwort rum für das interne Admin-Tool.
Und so wie der Zettel am Monitor.
Da muss man schon auch ernsthaft bei Twitter mal nachfragen, so Freunde, vielleicht mal, weiß nicht, One Password oder so oder irgendwie Schlüsselmanagement oder halt nicht das fucking Passwort auf den Slack draufkleben.
Wer würde denn in einem Slack, in einer gepinnten Nachricht irgendwelche Zugangsgeschichten, ich guck gerade mal in unseren Slack, so. Literally, vor, weiß ich nicht, um 20.04 Uhr, das ist ungefähr genau eine Stunde her.
Aber das sind keine Passwörter drin.
Das brauchst du auch nicht. Weil wenn du das kennst,
dann der Service hat kein Passwort.
Gehst du an den Punkt, dann kannst du hier einfach Busbombing machen. Wenn das hier Bescheid, also klar, das ist eine andere Größenordnung als ich hack mal Twitter. Aber ist ja genau derselbe Punkt. Und der Idiot, der hier jetzt nur noch, also wenn ihr jemanden in Discord anschreiben wollt, dann macht das mal bei mit mir, weil vielleicht kriegt ihr zu. Also wirklich, wie blöde muss man sein. Aber also, Aber ja, also, ist saudumm und für Passwörter wäre vielleicht sowas wie OnePassword besser. Für das vielleicht auch. Ich denke nochmal drüber nach. Ist zu spät, es zu löschen, aber hey, naja.
Naja, ich meine, ja. Und dann war der Deal, also da gingen in irgendwelchen Foren irgendwelche Screenshots von dem internen Twitter-Tool durch die Gegend, wo man also, was vermutlich der Kundenservice verwenden kann, falls Twitter einen Kundenservice hat, um Passwörter zurückzusetzen, E-Mail-Adressen zu ändern, Zwei-Faktor auszuschalten. Und dann gehst du zum Account vom Biden hin oder vom Elon Musk und sagst hier, E-Mail-Adresse ändern, Zwei-Faktor aus und dann kamst du da halt rein. Mhm. Eine Frage, sollte das jemand alleine können? Soll das ein Kundendienstmitarbeiter alleine können, sowas zurückzusetzen? Wäre das nicht auch bei solchen High-Profile-Profilen nochmal eine andere Geschichte, als wenn das jetzt eben sonst wer ist?
Also wahrscheinlich, also grundsätzlich möchtest du natürlich, dass ein Support-Mitarbeiter sowas schon irgendwie machen kann. Aber wenn du jetzt schon eine Zweiklassengesellschaft von Accounts hast, wo du halt sagst, okay, das eine sind vielleicht Bots, das andere sind vielleicht keine Bots, sondern im Zweifel Leute des öffentlichen Lebens, dann wäre es da vielleicht schon klüger, wenn du da erstmal jemand mit diesem Koffer mit den zwei Schlüsseln kommen muss. Und dann hast du ja den Obama-Reset-Koffer, wo dann zwei Leute drehen müssen und dann tippt einer hier Obama 123 ein.
Und es gibt ja auch noch unter den Verified Accounts gibt es ja wahrscheinlich auch noch Abstufungen. Ja? Also es gibt sicherlich irgendwelche Hans-Wurst-Promis, ja, und dann gibt es halt Präsidenten zum Beispiel, die Hans-Wurst-Promis mal waren.
Ich hab's mir verdrückt, verdammt.
Wenn jetzt also einer den Account vom Trump aufmacht und dann mal einen Tweet absetzt, so lol, bombing Country X, ja, das ist... Das
fällt doch keinem Schwein auf. Ganz im Ernst, es spielt doch keine Rolle. Also, was mich ja gewundert hat, dass nach diesen ganzen Nachrichten der Trump nicht einfach denselben Scheiß auch getwittert hat. Und
das macht jeder genau.
Jetzt. Hätte durchaus sein können, aber naja, ist offensichtlich nicht passiert. Und
also die Frage ist, hat der mit Absicht die Finger von dem Trump-Account weggelassen, der Spezi, oder ist der nochmal extra abgedichtet und das geht wirklich nur vom Telefon vom Trump?
Meinst du? Also kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Also sie haben ja offensichtlich eine eigene Abteilung, die jeden Tweet vom Trump sofort mal fact-checkt, ja, und dann möglicherweise dieses Ding drunter schreibt, so nee, ist gelogen. Das könnten sie auch immer automatisch hinmachen, aber hey.
das wäre gut.
Die ist halt schwierig, auch für andere Geschichten irgendwo in Britannien oder so, da konnte irgendeine Feuerwehr nicht mehr twittern, weil sie auch verified waren und dann war halt irgendwo Rauch und dann konnten die nicht mehr Bescheid sagen, weil man sollte sich halt wahrscheinlich insgesamt nicht auf diesen Dienst verlassen, weil der gehört halt im Moment irgendwie irgendwelchen Leuten und vielleicht gehört der morgen irgendwem anders und wenn halt irgendwas dazwischen kommt, dann ist das halt schlecht. Aber so insgesamt ist das schon maximal blöde gelaufen. Jetzt ist da wahrscheinlich nicht so viel passiert, nicht so viel schiefgegangen bei der Aktion, aber so richtig golden war das jetzt nicht.
Ja, also es ist da insgesamt tatsächlich ein bisschen doof. Aber er ist spannend, das kriegt natürlich sofort jeder mit. Und also insgesamt eine relativ dümmliche Aktion, aber kann man schon machen.
Ansonsten, Twitter ist ja immer ganz, ganz spannend, weil die so recht, glaube ich, nicht wissen, was sie überhaupt tun und wollen und sollen auf dieser Welt. Und jetzt haben sie den Start von ihrer neuen Version der API ein paar Tage verschoben, weil sie gerade erstmal wieder aus den Schlagzeilen raus wollen. Und was sie bisher so über die neue API gesagt haben, hat sich so ein bisschen richtiger angehört. Also sie haben so ein bisschen, es hört sich so an, als hätten sie verstanden, dass die Twitter-API Grundlage des Erfolgs von Twitter war und vielleicht auch zum folgenden großen Erfolg von Twitter wieder werden kann, weil so die Kurve von Usern von Twitter, die ist relativ flach. So, da passiert nichts. Und alle anderen TikTok und Dings gehen halt durch die Decke. Und Facebook und so weiter.
Ja, es kommt immer drauf an, wie du sein willst. Also du könntest natürlich jetzt anstelle von Twitter sagen, na gut, ich habe hier bei uns sind nicht irgendwie die tanzenden Z-Promis, die lustige Videoeffekte machen. Wir haben dafür die ganz, ganz große Anführungszeichen Weltelite, sowas wie den orangen Präsidenten und hier irgendwelche bekannten Wissenschaftler und andere Regierungsleute, die halt offizielle Verlautbarungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter machen Und kannst natürlich sagen, ist nicht so schlimm, dass das nicht durch die Decke geht, weil wenn irgendwie in der Tagesschau gesagt wird, dass hier Frau Merkel das und das verlautbaren hat lassen, dann wird nicht gesagt, hier die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diese folgende Nachricht in ihrem TikTok-Profil getanzt, sondern wird halt gesagt, hat sie auf Twitter veröffentlicht.
Das Clevere ist ja, dass sie nicht selber twittert.
Und hoffentlich nicht selber tanzt bei TikTok.
Ich weiß nicht, also ich habe auch gerade wieder heute auf Twitter jemanden gesehen, der schreibt gerade einen neuen Twitter-Client, der Wahnsinnige, und dem haben sie jetzt seinen Schreibezugriff auf die alte API wieder abgedreht. Du weißt halt nicht, was die Firma macht mit deinem Zugang zu einer API. Ich bin immer noch bei YouTube draußen. Ich kann keine Videos automatisiert hochladen. Jetzt kam eine andere E-Mail von YouTube, sodass sie auch, wenn du künftig ein neues Projekt auf der YouTube-API anlegst, um Videos automatisiert hochzuladen, dass die alle automatisch auf Private gestellt werden. Ich weiß nicht, was der Scam war, der da irgendjemand gemacht hat mit den automatisch hochgeladenen Videos, aber das haben sie jetzt effektiv abgedreht. Außer du wirst nochmal extra reviewed, und da hänge ich jetzt seit 3-4 Wochen in der Schleife und krieg mein Dings nicht durch. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber du bist halt immer von so einer Firma abhängig, wenn du deren API benutzen willst, und du weißt halt nicht, was die damit machen. Du kannst als Entwickler nicht darauf zählen, dass du da in Zukunft auch Zugriff bekommst.
Ja, das ist böse
Blöd. Nee, natürlich nicht. Aber du musst, also wie Basti sagt, du musst dir überlegen, wer du sein möchtest. Und bei Twitter ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er es gerade angesprochen hat, aber diese kritische Infrastruktur, diese Position haben sie ja immer noch. Also das muss man ja wirklich sagen. Also die Nutzung ist ja da. Du hast halt nicht das Wachstum, das die anderen Buden so verzeichnen können, aber dann passt das Geschäftsmodell vielleicht nicht. Und also die Sache mit Twitter und Werbung, ich weiß nicht, ob die sich irgendwie ausgeht, oder ob die einen Weg finden, sich zu unterscheiden von den anderen, und ob nicht irgendwie ein Abo-Modell eine bessere Geschichte wäre. Also es gibt sicherlich viele Fürs und Widers, aber ich glaube, Twitter muss irgendwas anderes probieren. Twitter braucht erstmal einen Chef, der irgendwie Vollzeit da ist, das wäre ganz gut, glaube ich. Und dann müssten sie sich irgendwie überlegen, wie sie sich wirklich unterscheiden wollen. Weil sie haben kritische Infrastruktur, also sie sind wirklich, also es nimmt ja auch nicht ab, die Bedeutung. Also du kannst sagen, die Nutzerzahlen, die sind schwierig. Aber vielleicht muss Twitter sich einfach überlegen, wie sie diese Nutzerzahlen interpretiert. Und du kannst dir durchaus nach Gewichtung auch einfach, da musst du dir ein Geschäftsmodell dafür überlegen. Und ich weiß nicht, ich kann mir keinen anderen Ausweg vorstellen, als dass sie das grundsätzliche Herangehen überdenken und halt nicht mehr irgendwie versuchen, halt mit Facebook und Werbung mitzuhalten.
Ja, das Problem an der Sache ist aber natürlich, und da, ich meine, da drehen wir uns halt generell bei so Diensten im Kreis, dass wir jetzt wahrscheinlich alle sagen würden, uns scheint ein Bezahlmodell die bessere Idee, in dem Moment, wo Twitter sagt, alles klar, ihr bezahlt ab sofort und sei es nur $1 pro Monat für diesen Dienst. Kannst du mal davon ausgehen, wie schnell in die User abspringen.
Ja klar, aber dann musst du dir halt überlegen, ob du, was ist dir halt wert sind, halt irgendwelche Bot-User zu haben, die halt nicht bereit sind, für ihre Bots zu zahlen.
Nee.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber vielleicht zahlst du auch, weiß nicht, vielleicht gibt es ein gestaffeltes Zahlungsmodell, je nachdem, wie viel du die Plattform nutzt oder wie viel Leuten du folgen möchtest, wie viele Leute dir folgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich finanzieren können mit Leuten, die einfach diese Plattform liebgewonnen haben und ich meine, Twitter hat ja noch andere Probleme. Es ist ja nicht nur Geld. Die haben ja Probleme irgendwie mit jeglicher Form von Hate Speech und all diese Geschichten. Und ich meine, da musst du dir halt auch irgendwo was überlegen, wo du dich vielleicht von einem Facebook unterscheiden möchtest. Also was die Moderation angeht etc. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist es ist nicht nur einfach irgendwie, dass du irgendwie ein neues Geschäftsmodell überstülpst, aber letztendlich hängt halt sehr, sehr viel an diesem Geschäftsmodell.
Natürlich, also hast du jetzt ja vorhin auch schon gesagt, und das sagte ich ja vorhin auch schon, aber da musst du halt dir dann überlegen, wer du sein willst. Weil wenn du jetzt, wenn du als Twitter jetzt entscheidest, wir machen da eine Paywall in irgendeiner Art davor, dass du es halt mit einer Subscription bezahlen musst, dann kannst du halt davon ausgehen, dass du nach sehr kurzer Zeit nicht mehr der Dienst sein wirst, heißt jetzt Fluch und Segen, wo ein Donald Trump seinen Scheiß reinschreibt. Du bist halt dann auch nicht mehr der Dienst, wo weiß ich, also wo jemand, der nicht aus der Popkultur kommt, seinen Scheiß reinschreibt. Weil im Zweifel möchtest du natürlich, also gehen wir wieder hier das Beispiel von Trump an, du möchtest natürlich eine kritische Masse erreichen mit deinem Zeug und möchtest irgendwie sehr sichtbar sein damit. Und das bist du halt plötzlich nicht mehr, wenn nur noch eine Elite das benutzen kann, und sei Elite hier wieder auch in Anführungszeichen, ja, jemand, der halt bereit ist, Betrag X dafür zu bezahlen.
Es gibt auch auf vielen Services so Abstufungen von, wie toll so ein User ist. Also YouTube hat ja so die Partner-Accounts und die super special Spezi-Accounts, die dann Videos wieder austauschen dürfen und solche Sachen. Es gibt so eine Abstufung da reinzumachen, könnte ja auch bedeuten, dass du als Twitter-User, wenn du nur lesen willst, dass du das gratis zum Beispiel tun darfst, aber wenn du auch Tweets schreiben willst, dann zahlst du, wenn du ein bisschen mehr zahlst, dann kriegst du Analytics, wenn du noch mehr zahlst, darfst du mit einer API zugreifen und so weiter. Solche Sachen sind ja auch in der neuen API angedacht, dass es da mehrere Levels gibt von Standard, von Forschung und von Business. Ja, und Business ist dann halt wahrscheinlich auch in Werbung und irgendwelchen Analytics-Kram reingeknallt. Also sie haben diese Daten und diese Ich wüsste auch gerne, wieso das Verhältnis ist zwischen lesenden Usern und schreibenden Usern. Mhm. Ja, also wahrscheinlich sind da schon viele, auch ich manchmal stolper ich über irgendwelche Profile, wo halt jemand sehr vielen Leuten folgt, aber selbst nie twittert. Das wird es, glaube ich, relativ häufig geben. Und das ist eine eigene Klasse von Usern, die halt so kriegen halt dann die Promis ihre Millionen von Followern zusammen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber was das nur alles bedeutet, wir reden seit immer über Twitter, dass sie nicht recht wissen, was sie mit ihrem Dienst anstellen sollen, der ja irgendwas Sinnvolles, dieses kurzes Echtzeit-Ding ist ja, hat ja was, das ist ja was sehr, sehr Interessantes eigentlich. Aber so recht was draus machen konnten sie bisher nicht.
Aber du darfst halt nicht vergessen, also ich bin da bei dir, die eiern schon seit Jahren rum, wissen einfach nicht, wo sie hinkommen, hatten bisher einfach immer Glück, dass ihnen nicht die Kohle ausgegangen ist, weil sie auch kein sinnvolles Businessmodell haben, aber jetzt haben wir 2020, das heißt, die sind seit 13 Jahren irgendwie dabei, 14 Jahren, 13-ish Jahren sind sie dabei und haben inzwischen einen Arsch voll Mitarbeiter, die offensichtlich alle ein Gehalt bekommen. Und manche von ihnen auch regelmäßig im Büro sind oder in der Arbeit sind. Das heißt, irgendwas machen sie in irgendeiner Form richtig und irgendwer bezahlt dafür. Mir ist momentan unklar, wer. Ob sie seit 13 Jahren VC-Geld verbrennen, dann ist es ja auch irgendwie okay, weil es gibt offensichtlich, dann sind es halt jetzt nicht die User, die dafür bezahlen, sondern irgendwelche Deppen, die ganze Zeit denken, wachsende Benutzerzahlen, das ist super, da kann ich mir morgen sicher was von kaufen, so, surprise, nein. Aber irgendwas tun, machen sie richtig, aber
sie dass sie noch da nicht, sind, das, ja, ist genau. Ja, das ist ja durchaus eine Leistung, das muss man ja ganz unironisch sagen. Aber ich meine, zum Beispiel so, wie sie Nachrichten zum Beispiel verstolpert haben, ne? Direktnachrichten. Direktnachrichten waren ja wirklich zusammen verstümpelt, waren die ja für Jahre nutzbar. Du kannst keine Links senden in Direktnachrichten. Ja. Was ist denn das für eine Produktstrategie gewesen? Das ist da völlig, völlig irrsinnig. Und trotzdem musst du sagen, noch nichts anderes hat Twitter seinen Rang streitig gemacht. Also so ein Echtzeit-Nachrichtendienst. Und ich glaube, dieser Hack, um dann noch kurz die Erwähnung zu finden, der hat das schon nochmal offenbart, diese Infrastrukturcharakter, den Twitter mittlerweile hat. Das ist, vielleicht ist es mittlerweile so wichtig, dass du, vielleicht sollte man das auch nicht als VC-Spielerei betreiben. Vielleicht sollte man da wirklich Infrastruktur draus machen. Ich finde den Dienst an sich selbst noch nirgendwo so abgebildet. Also es gibt andere Sachen wie ein Slack, wie ein Discord und so weiter. Die haben Vorteile in kleinen und größeren Gruppen oder so weiter. Es gibt natürlich irgendwie Social Networks so voll ausgeprägt. Volle Ausbaustufe ist natürlich Facebook. Aber diese Konzentration auf Text, ich meine, Instagram macht das Gleiche mit Bildern ein bisschen in die Richtung, aber Twitter hat halt einfach auch so die Leute, die dort aktiv sind und so weiter, gerade wenn ich so in die benachbarte Presse und so weiter schaue, da findet halt sehr, sehr viel einfach statt, wo mir nicht klar ist, wo das anders stattfinden sollte im Moment. Also sie haben diesen Rang, sie halten zumindest diese Position, dass sie da eine Infrastrukturanbieter sind, ohne das irgendwie wirklich sein zu wollen, hat man manchmal den Eindruck.
Schau dir die ganzen Versuche an, eine genau. Alternative, das haben wir auch schon dreimal besprochen. Jetzt sind wir aktuell bei Mastodon und den Freunden. Schon lustig, ja. Aber nein. Also das führt zu nichts, weil das nie eine gewisse Masse erreicht, weil das genau. zu kompliziert ist, weil es keine ordentlichen Apps dafür gibt und die ganzen Probleme. Und es ist halt kein Dienst wie E-Mail, der im Internetprotokoll festgetackert ist.
Mhm. Ich meine, das ist ja Twitter auch nicht, aber Twitter hat halt natürlich den Vorteil und da ist das, was du schon gesagt hast, zum Beispiel Apps. Wir können jetzt drüber streiten, ob die Twitter-App gut ist oder nicht, aber sie ist sehr accessible, was das auch mal auf Deutsch heißen mag und funktioniert, ist überall verfügbar und wir kriegen sicher ganz viele Nachrichten, im Zweifel auf Mastodon, und ich sehe sie dann nicht, weil ich mich da niemals mehr eingeloggt habe, dass es gute Mastodon-Clients gibt und ja, die gibt's für die Zielgruppe. Und das ist, glaube ich, so auch hier wieder das Problem. Und wir sehen natürlich genau das Problem an der Stelle. So, App.net war in Anführungszeichen eine gute Idee, weil beides war im Großen und Ganzen halt eine Carbon Copy von Twitter. Also, ja, die haben beide so ein paar Ausprägungen gehabt oder haben, also App.net hatte Ausprägungen, Mastodon hat sie noch, weil es es noch gibt, die das irgendwie geiler machen. Es gibt auch noch Leute, die sind da weiterhin dabei, aber das wird halt niemals annähernd so groß und sagen wieder Leute, naja, aber da haben wir die ganzen Deppen draußen. Ja, das ist schön und gut, aber eigentlich möchte ich natürlich einen Dienst haben, der so inklusiv ist wie möglich, wo alle Leute sinnvoll daran teilhaben können. Und nur weil jemand, keine Ahnung, was anderes denkt als ich, heißt es halt nicht, dass der nicht in dem Club mitspielen darf. Klar, ich bin der Erste, der so laut wie es geht Nazis rausschreit, aber ja, wir leben halt nun mal in einer demokratischen Gesellschaft, wo halt jeder seine scheiß dumme Kackmeinung vertreten darf.
Er muss halt nicht gehört werden. Nicht?
Genau, das ist ja nur seiner, folge ich dem Idioten halt nicht.
Ja, also die Moderation, die ist sicherlich etwas, da müssen sie sich Sachen überlegen. Und die können, wie gesagt, die können auch zusammenhängen mit dem zukünftigen Geschäftsmodell, das sie dann vielleicht überdenken. Aber so wie sie halt jetzt mitbieten wollen oder in den letzten Jahren versucht haben mitzubieten, das über Werbung zu regeln und dann diese Third-Party-Apps irgendwie zu dulden, das war ja irgendwie für Jahre war das irgendwie schwierig und die haben ja immer noch keine Ads durchlaufen etc. Und also sie müssen, ich meines Erachtens müssen sie da umdenken. Sie können nicht gegen Google und Facebook da unendlich mitbieten, weil sie den Kürzeren ziehen, was diese Werbunggeschichten angeht. Also das ist und ich meine, die hatten wirklich irrsinnige Fehlgriffe. Also zum Beispiel irgendwie hier Sportevents dann zu kaufen und irgendwie über Periscope oder weiß der Geier was, die Twitter-Geschichte, wie Livestream-Video-Zeug da reinzubringen.
Das also, hätte aber halt fliegen können.
Also Content-Kauf, das kann sich sogar jemand wie Apple kann sich das leisten irgendwie. Also gibst du 70 Millionen für Greyhound aus, ist sicherlich kein herausgeworfenes Geld, weil du kriegst neue Leute auf die Plattform, aber es ist halt ein Game, was du spielen kannst, wenn du wirklich tiefe Taschen hast.
Und du kriegst gratis Tom Hanks dazu zu sagen, was Apple für ein scheiß Laden ist, den dazu zwingt, irgendwie sein Bücherregal abzubauen oder so.
Ach Gott, ja, ja.
Ja. Aber also Twitter, ich meine, sollen sie mal anfangen, da irgendwie also ein paar Sachen gerade zu ziehen. Und das ist zum Beispiel auch der Overhead, den sie haben, ist halt, die haben ja wirklich viele Leute und du fragst dich da manchmal irgendwie, wie viele Leute braucht es, um dieses Twitter aufrechtzuerhalten, weil vieles halt drumrum irgendwo hier versucht von Werbung, Verkauf etc. und Media-Deals etc. Und ja, vielleicht muss man das neu denken. Und ich meine, die Schwierigkeit in der heutigen Zeit ist ja so ein bisschen zu sagen so, nee, wir wollen jetzt irgendwie nicht das nächste große Facebook werden und, weißt du, immer wachsen und nur Wachstum ist die einzig wahre Wertgröße. Das ist halt auch, die Werte verändern sich hoffentlich so ein bisschen die nächsten Jahre.
Das Problem ist ja ein bisschen, wenn du aber halt in dieser Silicon Valley VC-Blase steckst, dann ist das die einzige Währung, die es gibt. die einzige Währung ist Wachstum. Und wenn du, also, du kannst, es spielt fast bei den meisten Sachen keine Rolle, ob du irgendwie eine Wertschöpfung bringst oder ob du halt sagen kannst, wir haben, um hier wieder die Bullshit-Wörter reinzuholen, wir haben ein Return on Investment, wir haben, du kannst jetzt kannst sagen, okay, pass mal auf, wir haben hier eine Bude, die funktioniert, wir verdienen mehr, als wir ausgeben, nicht 80 mal mehr, aber wir verdienen etwas mehr, als wir ausgeben, wir sind kostendeckend, wir haben ein funktionierendes Ökosystem, dann wird der VC Joe vorbeikommen und sagen, wie viele neue User boardet ihr denn im Monat so an? Wie viel Prozent Wachstum? Und dann sagst du, naja, 2%, weil ne, wir wachsen gesund. Und so, ja, okay, interessiert mich nicht. Ist mir völlig wurscht.
Ja, ich meine, ich hoffe so ein bisschen wirklich, vielleicht abschließend, aber dass da vielleicht auch ein Umdenken stattfindet, dass du halt, ich glaube, so Sachen wie irgendwie Privacy, wie irgendwie die Leute müssen nicht Angst haben, irgendwie angegriffen zu werden auf Plattformen. Es gibt irgendwie ein vernünftiges Reporting-System und irgendwie Moderation und so weiter wird ernst genommen. Weil da musst du ja sagen, also wenn du dich unterscheiden willst, dann musst du dich halt in diesen Dingen auch unterscheiden. Und das kann ja durchaus einen Wert erzeugen. Und ich hoffe, da gibt es einen Weitblick, um zu sagen, irgendwie so, ja, das ist eine dann ist es vielleicht nichts für Risikokapital und für Leute interessant, aber dann muss es halt anders finanziert werden und dann bist du vielleicht auch diese Leute los, die halt sagen, die halt nur aufs Wachstum schauen und, und denen alles andere egal ist. Weil ich glaube nicht, dass es halt so weitergeht. Keine Ahnung. Also diese Woche war sehr augenöffnend erneut, was so Twitter für Probleme hat, weil diese ganzen Support-Geschichten, die auch jetzt zum Beispiel diesen Hack ermöglicht haben, dass du halt diese God-Modes hast, ja, wo Leute, Mitarbeiter irgendwie ohne Vier-Augen-Prinzip Sachen entscheiden können. Nur irgendwie der Präsidenten-Account ist irgendwie so dreimal geschützt, dass das nicht irgendwie, dass der nicht darunter gefallen ist. Aber all die hochrangigen Leute sind ja irgendwie durch diesen einen Zugriff mehr oder weniger sind die angreifbar gewesen. Und das war ja der eigentliche Vertrauensverlust so ein bisschen, der stattgefunden hat in der letzten Woche.
Tja, wo wir gerade dabei sind, könnt ihr mir mal TikTok erklären?
Also, ich tanze das mal. Das Blöde ist ja, man kann sich, und das ist auch ein bisschen zu Recht, lange und breit über TikTok lustig machen. Aber man darf zwei Sachen nicht vergessen. A, da sind sie halt jetzt alle. Und deswegen, ja, kann man jetzt drüber lachen oder nicht, aber wenn du halt...
Nee, ich meinte das ernst. Erklär es mir mal bitte, weil ich habe mich da nie angemeldet. Ich habe die App mal geladen und diesen Public-Dings mal durchgeklickt. Da haben sich Leute die Haare angezündet und ich gedacht, ach, nee, lass mal.
Ja. Also das Lustige ist, du findest eine ziemlich große Bandbreite, wie so oft ist, findest du halt bei TikTok.
Die Haare angezündet, die Füße angezündet.
Das Lustige ist, manchmal ist es gut gemacht. Also das klingt ein bisschen komisch, aber sind die Haare einfach sehr, sehr gut angezündet und die Füße auch. Und da ist ganz oft sehr viel Kreatives dabei. Also du hast ja, wenn du in TikTok Videos aufnimmst, du kannst natürlich einfach Videokamera aufmachen, kannst irgendwie davor tanzen, kannst irgendwie davor singen oder du kannst davor reden oder weiß ich nicht was tun. Was du aber hast, du hast einen Editor, der darauf ausgelegt, dass du beispielsweise passend auf Musik oder passend auf Events in irgendetwas, beispielsweise in einem Hintergrund Soundtrack, dass du Dinge tust, pausieren kannst, was vor der Kamera ändern kannst und du kannst damit halt ohne eine aufwendige Schnittsoftware oder eine aufwendige Compositing-Software zu benutzen, kannst du relativ mit ganz großen Luftkommas beeindruckende Sachen machen. Das meiste ist so, das funktioniert, weil es ein kurzer Clip ist und weil die Leute eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben. Aber es funktioniert halt. Du kannst da durchgucken und es gibt halt lustige Sachen, es gibt lustige Filter und so weiter und so fort. Und fast jeder, der das benutzt, ist damit in der Lage, witzige, spannende Dinge zu machen, wenn man so ein bisschen Kreativität hat. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es. Und das scheint mir der einzige Grund zu sein, warum das einen Mehrwert gegenüber einem Instagram, also es ist ja sowas wie ein Instagram-Story-Feed. Also du könntest, wenn du durch die Instagram-Stories, nur durch die Stories durchswipen könntest und der Editor davor wäre ein bisschen besser. Und Instagram zieht da gerade nach. Die haben das mitbekommen, dass das andere Leute machen. Die haben ihren kompletten Story-Modus geändert. Und da werden wir wahrscheinlich auch mehr davon sehen. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass die Leute wieder sagen, okay, wir machen jetzt alles wieder in den Stories, weil die sind halt jetzt nur mal bei TikTok.
Weißt du, was das technische Problem an der Geschichte ist? Ich habe mit Timo schon vor der Sendung kurz drüber gesprochen, dass Facebook und Instagram, gleiche Bude, halt gebunden sind an die Beschränkung von deinem Freundeskreis. Und TikTok ist nicht darauf beschränkt, dass du Leuten folgst und nur das angezeigt bekommst, was diese Leute posten, sondern bei TikTok ist es offen gehalten und der Algorithmus setzt dir Dinge vor. Und diese Offenheit, die bekommt Facebook und Instagram nicht reingeprügelt. Also bislang zumindest nicht.
Na doch. Also Facebook, bin ich bei dir, ist auch scheißegal, weil A stinkt und B, es ist halt. Also der Name Facebook ist ja mehr oder weniger dein, wie hieß das bei uns früher in der Schule, was man da so rumgereicht hat? Das Facebook
Spitzname.
Halt. Nein, dieses Facebook-Ding. Also weißt du, dieses Buch, wo du dein Gesicht reingeklebt hast geschrieben hast, was du gerne reitest.
Freundesbuch.
ICQ.
Richtig, genau, das hatte ich gemeint. Also dieses echte Buch. Aber Instagram kann sowas. Anders als TikTok das kann, aber in Instagram kannst du zumindest im Timeline-Modus, ich kann sagen, mich interessiert der Hashtag, keine Ahnung, XYZ. Und plötzlich landen random Tweets, die zu diesem Hashtag passen, in meiner Timeline, als würde ich dieser Person folgen. Du hast insofern recht, dass du immer noch eine Auswahl treffen musst. Was interessiert mich? Also ich muss jetzt aktiv sagen, okay, mich interessiert Mountain Running oder keine Ahnung, hier irgendwas Essen mit ohne Tiere drin. Interessiert mich und folge ich bestimmten Hashtags und plötzlich landen halt Dinge drin und ich finde neue Leute und ich finde halt Sachen, die mich vielleicht interessieren, vielleicht aber auch nicht. TikTok geht da natürlich noch einen Schritt weiter und schiebt dir dann einfach Dinge rein, von denen sie glauben, die sind für dich relevant. Und dann kannst du, und du hast ja diese zwei Ansichten. Du kannst links und rechts hin, also du hast ja zwei Feeds, die quasi nebeneinander laufen, der für dich und der irgendwie den Leuten, den du folgst, Feed oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Und auf der einen Seite sind halt wirklich nur die Leute drin, wo du aktiv gesagt hast, denen möchte ich gerne folgen. Und auf der anderen Seite sind Sachen drin, die sind teilweise uralt. Also da sehe ich Videos, die sind, uralt ist gut, aber die sind irgendwie 3 Wochen alt. Mhm. Und das ist natürlich in TikTok-Jahren, da ist der Hund schon tot. Und wenn man, seltsame Analogien, aber mehr oder weniger ist es halt so. Aber offensichtlich funktioniert das. Und ich erwische mich dabei, wie ich mir Videos angucke. Und was diese TikToker ganz klug machen, ist, die posten ein Video, das irgendwie ganz, ganz seltsam, wo man halt irgendwas Komisches sieht. Mhm. Und dann posten sie ein Tutorial-Video dazu. Und was TikTok meistens tut, ich sehe meistens die Tutorial-Videos dazu, wo ich dann sehe, was machen sie, um diesen Effekt zu erzielen. Und dann interessiert es mich meistens doch, was ist denn dabei hinten rausgekommen? Dann gehe ich auf das Profil von der Person und stelle fest, dieses fucking Tutorial ist 18 Wochen alt und ich muss mich jetzt durch 400 Videos scrollen. Und das Dumme ist, die sehen auch alle gleich aus. Das heißt, ich finde niemals mehr dieses Ding, dann ärgere ich mich, dann mache ich TikTok wieder zu.
Damit dann gehst du zurück zum Algorithmus und sagst irgendwie, okay, bitte Algorithmus, hilf mir. Weil der fundamentale Unterschied ist wirklich der, dass du nicht beschränkt bist auf einen Freundeskreis, glaube ich. Und dadurch haben sie halt die Möglichkeit, dir Sachen reinzupushen und Sachen zu pushen und dass du Trends entwickelst, weißt du, diese blöden Songs, die immer wieder kommen, diese Challenging-Geschichten und so weiter. Leute versuchen das schon ganz gut zu hacken. Ich habe jetzt auch in den ersten Tag gemerkt, du hast oft irgendwie so eine spannenden Aufmacher, ja, und dann steht da irgendwie, schau jetzt in meinem Profil, um Teil 2 und die Auflösung zu erhalten, um halt die eigenen Profile so ein bisschen irgendwie mit Likes zu versehen. Aber eigentlich ist das Ziel von TikTok, das alles in eigener Hand zu halten und selbst zu errechnen mit den ganzen Daten, die aggregieren, dir das unterhaltsamste Profil fortzusetzen. Und das eigentlich, es geht ja nur um Zeit, ne? Es geht ja nicht, es ist ja keine Qualität und, sondern es ist einfach so Zeit auf der Plattform. Und das ist halt der Wert dort. Und ich meine, damit sind sie halt relativ erfolgreich. Das muss man ihnen lassen. Und die Tools, ich habe noch keine eigenen Geschichten erstellt, aber wie du richtig sagst, Tools scheinen sehr gut zu sein. Und ich glaube, so die Analytics, die dahinter stecken, die sind auch sehr gut.
Wenn sich diese Videos nicht auflösen wie eine Instagram-Story, dann haben sie halt einen viel größeren Pool von Kram, den sie dir vorsetzen können. Mhm. Ist das gut, schlecht? Ich weiß nicht, aus Instagram-Stories, ich folge sehr wenig Leuten, da ist meistens sehr wenig, das meiste ist von dir. Und dann schaue ich mir das an und dann ist es gut, dann ist es vorbei, dann kann ich es auch wieder zumachen. Bei TikTok hört es ja scheinbar nie auf.
Genau, weil du nicht speziellen Leuten folgst.
Naja, aber auf der anderen Seite ist das, das hört bei Instagram auch nie auf. Du folgst nur zu wenigen Leuten.
Also, es ist dein Fehler, ja.
Ohne Scheiß. Ich mach mein Instagram auf und es ist bei mir inzwischen so, ich schaue mir zuerst die Stories an, bevor ich durch diesen Feed scrolle, weil das halt ein komplett anderer Content ist. Der ist weniger kuratiert als halt der Feed, aber der ist meistens persönlicher als der Feed. Und in dem, ich habe da oben, habe ich, weiß ich nicht, 40 Stories in der Regel drin. Wenn ich die durchgeschaut habe oder wenn ich nur die halbwegs die durchgeschaut habe, wo ich mir sage, das interessiert mich jetzt und ich beende den Story-Modus, bin zurück im Feed und lade den Feed neu, sind da oben neue Stories. Und das ist bei mir noch wenig. Ich bei meiner Frau das anschaue, das ist einfach haarsträubend.
Ja, die Weiterentwicklung ist schon interessant, weil Twitter-Text und dann gab es Instagram-Bilder. Dann gab es Snapchat Stories, dann gab es Instagram kopiert Stories. Und die nächste Evolutionsstufe ist TikTok, weil das sind einfach, diese mehr oder weniger, eher die, nicht mehr oder weniger, das sind selbst ablaufende, in der Schleife wiederholende Videoclips, die halt Zeit fressen. Und es ist.
Hast du ein Zeitlimit auf die Videos? Wie lange die sein dürfen?
Ich bin mir unklar, ich bin noch zu wenig dabei. Manche erscheinen mir sehr lang. Ich glaube, es gibt vielleicht ein Zeitlimit beim Erstellen.
Aber es ist im Vergleich zu, wir können es natürlich jetzt live googeln, das leben die Leute, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt ein Limit, aber das ist nicht annähernd so lang so kurz wie bei einer Instagram-Story.
Ja, es ist irgendwie vorhanden. Ja, du findest da keine 5-10 Minuten Videos, sondern es geht wirklich nur um die paar Sekunden. Was interessant ist auf diese ganze Kulturgestaltung im Moment, weil, also, was du ja wirklich, das weiß ich, glaube ich, jeder, dass da Songs bekannt werden und diese Songs, diese Hits, die dort generiert werden, die sind keine 2-Minuten-Hits mehr, so wie früher, so fürs Radio, weißt du, nur 2 Minuten bitte, sondern die sind 20 Sekunden. Also die Musik, die geschrieben wird oder die entsteht aus dieser Popkultur, die ist halt signifikant kürzer als Songs wirklich. Und dann gibt's halt diese ganzen Gags, der Rest des Songs kann echt völliger Quatsch sein, wenn du einen guten Refrain hast oder so, dann ist der halt der nächste TikTok Hit. Und das hat schon Auswirkungen. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich, das muss man natürlich auch ansprechen, da der Algorithmus alles entscheidet, entscheidet er natürlich auch, was er nicht zeigt dir. Und ich meine, TikTok ist da genügend häufig jetzt schon reingerannt, dass sie halt keine Hongkong-Proteste zeigen, keine Black Lives Matter. Und dann immer das auf irgendwelche Fehler geschoben haben und oh, sorry, hier Computer hat Quatsch gemacht und so weiter. Ist halt Bullshit. Die haben, dieser Algorithmus, der prägt halt schon, was Leute zu sehen bekommen. Und der zeigt halt auch ganz bewusst, oder der entscheidet auch ganz bewusst, was Leute nicht sehen. Und das hat schon eine Auswirkung, die spürbar sein wird, umso größer und umso einflussreicher TikTok wird, weil da Themen einfach nicht auftauchen. Also einige Themen werden halt bewusst ausgeklammert und die tauchen dann auf dieser Plattform nicht auf oder werden halt so abgewertet, dass du da einfach nicht drüber stolpert als normaler TikTok-User.
Also hier steht zumindest im Google-Ergebnis 15 Sekunden waren es mal und jetzt sind es 60 Sekunden, die du durch 4 15-sekündige Segmente zusammenschieben kannst. Wenn du den nativen Editor von der App benutzt, wenn du es von außen irgendwie reinlädst, wahrscheinlich auch länger.
Ja.
Ja. Okay.
Okay, es ist das Erschreckende an der Sache ist, dass eine Minute sich inzwischen anfühlt, als wäre es sehr lang.
Ja. Das ist einfach haarsträubend. Ich habe das ja vorhin gesagt, ne? Manche fühlen sich ewig, also ja, wie kleine Ewigkeiten an irgendwie. Aber ich meine, das beeindruckt auf vielen Ebenen, weil was die an Views anziehen, ist halt absurd, ne? Also, weil die halt, ja, weil der Algorithmus das entscheidet und weil die kurz sind, da kann YouTube mit Views einfach, das steht halt einfach nur hinten an. Also, wenn du irgendeinen viralen TikTok-Clip hast, der zieht halt so und so viel mehr Millionen Views als irgendein YouTube-Video. Und YouTube war ja irgendwie, YouTube kommt ja aus einer anderen Zeit, muss man wirklich sagen. Mhm. Ne? YouTube ist für Desktop-Computer entwickelt worden und findet auch auf Mobilfunkgeräten statt, natürlich. Aber das kommt halt aus einer anderen Zeit und das merkst du halt auch noch, weil also YouTube spielt ja ständig an diesen Reglern rum, so jetzt gerade auch wieder, letzte Woche glaube ich oder so, vorletzte Woche, dass sie entscheiden, wann halt Mid-Roll-Clips, also Clips innerhalb, mit in der Mitte von einem Video irgendwie gezeigt werden und die Zeitspannen ändern sie und das hat vor Jahren mal dazu geführt, dass alle 10 Minuten YouTube-Videos gemacht haben, weil mit 10 Minuten Videos konntest du so und so viel Werbeunterbrechung unterbringen.
Und jetzt sind es nur noch 8.
Jetzt sind es nur noch 8 und ich sag voraus, keine große Voraussage, wirklich keine große hellseherische Fähigkeiten, der Trend geht zu 8 Minuten YouTube-Videos dann demnächst. Mhm. Also wenn wir in einem Jahr hier sitzen, dann werden wir 8 Minuten YouTube-Videos haben.
Wir steuern halt genau auf diese Idiocracy-Fernsehwand zu, wo einfach überall so Clips laufen, durchmischt mit Werbung und einer kriegt halt in die Eier getreten.
Ja, aber so ein bisschen sind wir da, nur dass es momentan noch halt nicht Ouch My Balls ist, sondern dass es halt Tanzvideos sind und das wird mehr oder mehr passieren, weil, also der Punkt ist ja, dieses, ich lehne mich jetzt zurück und konsumiere eine längere Zeit Video, die gibt es halt nicht mehr. Also die, weil meistens lehnst du dich nicht zurück, sondern nach vorne, weil du am Klo sitzt. So, also das ist ja der erste Punkt, an dem das Ganze scheitert. Aber die Leute haben A, die Zeit nicht mehr dafür oder nehmen sich die Zeit nicht mehr dafür und B, die Aufmerksamkeit gar nicht mehr. Also, das ist traurig, aber das ist so. Weil gib mal jemanden, der heute sehr gerne und viel TikTok konsumiert, gib dem mal 2001 anzuschauen. Yeah. Der steigt nach 30 Sekunden aus und sagt, WTF, was ist denn mit diesem scheiß Obelisken, der da rumsteht? Da passiert ja gar nichts.
Und bis der mal rumsteht, muss erstmal der Affe reinkommen und sich kratzen.
Ja, richtig. Lustig, dass ich mich in dem Moment gekratzt habe. Ja.
Ich weiß nicht, ob es letztens Netflix war oder ob es Spotify war, aber in irgendeinem hier Quartalszahlen-Ding haben sie halt gesagt, unser größter Konkurrent ist halt nicht irgendwie Videoproduktionsfirma XY, sondern halt irgendwie ein Videospiel, was du irgendwie spielst. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist halt irgendwie das gut, um das du halt irgendwie kämpfst. Ja, und das wird auch Netflix irgendwie spüren, weil das ist keine leichte Position gegen diese Zeitfresser. Hier, Quibi, ne? Unsere Freunde von Quibi. Oh je, so. Ja. Die haben es halt völlig vergeigt, weil sie denken irgendwie so, wir können ernsthaft eine Rolle spielen in kurzen Atempausen, irgendwie, wo Leute irgendwie mal ein paar Minuten zu verschwenden haben. Aber die haben halt nicht gesehen, dass das schon existiert, dass es schon TikTok gibt und Facebook, von Facebook mal ganz zu schweigen und von Instagram. Quibi denkt ja immer noch, die existieren ja noch, dass du hier bei High-Quality-Videoproduktionen irgendwen für 10 Minuten binden kannst. Kannst du nicht, weil diese Pausen sind halt schon besetzt worden und über die Qualität kannst du dann lange lamentieren, aber es ist letztendlich am Ende des Tages ist egal, weil die Leute das machen und nicht Quibi schauen.
Das Problem bei Quibi war ja zusätzlich noch, also das, weil das war ja hochwertiger Content, also wie gut die Stories waren und so weiter, kann man jetzt drüber streiten, aber so insgesamt, das war hochwertig produzierter Content und das hätte auch noch irgendwie geil werden können mit besseren Stories, besseren Regisseuren und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass wir hier eine Kombination haben, die es so eigentlich wieder nicht gibt. Also, weil was du gebräucht hättest, also oder was Quibi leisten wollte, ist, du hast sehr kurzes Leanback-Entertainment, also wo du wirklich dich wieder zurücklehnst und in Anführungszeichen und sagst, ich nehme mir jetzt 10 Minuten, um das zu konsumieren, weil, also wenn du halt eine Story hast, die irgendwie ein Thriller ist, die zwar in kurze Segmente aufgetaucht ist, das guckst du mal nicht nebenbei. sondern da musst du dich halt drauf einlassen. Und das und, passierte da halt nicht.
Also jetzt bei den Stories und ich glaube bei TikTok auch, ist ja so Interaktion, die du mit dem, als, also die Interaktion, die du als User mit dem Ding hast, also als Konsument von dem Ding hast, ist ja abbrechen, gib mir das Nächste. So, langweilig, Nächstes.
Ja, genau.
Ja, also bei den Stories ist es so, weiter, gib mir, bis du irgendwas findest, was dich vielleicht für 3 Sekunden dranhält, statt für 2. Und bei TikTok vermutlich auch, also ich nehme an, dass diese 15 Sekunden dann schon auch so strukturiert sind bei den Erfolgreichen, dass du gleich siehst, woran du bist und was du da bekommst und dann hast du, bist du, wenn du die 15 Sekunden überstanden hast, bist du auch wieder raus. Und bei Quibi war das ja so, du musst dich jetzt da, du musst dieses ganze Ding irgendwie durchschauen und die Interaktion weiter Nächstes ist Quatsch, weil dann hast du die Story verpasst. Ja.
Nein, sie spielen genau auf diese ungenutzten Zeiträume an. Und die sind halt besetzt. Die Nische ist besetzt. Und da kannst du nicht mit hochwertigem, qualitativem Content daherkommen. Also ernsthaft nicht. Ich meine, das kannst du gut finden oder schlecht finden, aber das ist halt, die Realität ist halt, dass da die Leute treffen ja die Entscheidung. Ist ja nicht irgendwie so, dass das vorgesetzt wird, sondern die Leute entscheiden sich ja, eher ein TikTok aufzumachen und dann 10, 20 Minuten dort zu verbringen, als halt eine halbe Netflix-Sendung zu schauen.
Ja, dann, also TikTok insbesondere ist natürlich schwierig, weil sie die chinesische Mutterfirma irgendwie da haben und ich glaube denen so im Schnitt so kein Wort, was die sagen. So.
Das ist eine gute Herangehensweise. Also.
Ja, also, aber das wäre jetzt nicht viel anders, wenn es eine andere Firma wäre, die in einem anderen Land sitzen würde, weil einfach niemand an so einem Hebel sitzen sollte, so, ja, nee, tu mal diesen Inhalt weg. Ja,
genau, das ist, ich meine, die Inhalte, die einfach nicht gezeigt werden, sind halt die das problematisch machen.
Ja, und dabei ist irgendwann mal auch so eine Moderationsrichtlinie rausgefallen bei TikTok und das war alles gar nicht gut, was die dann so da auch intern drinstehen hatten. Also schwierig. Vielleicht schaue ich es mir nochmal an oder halt
kannst dich das, mit das nächste Sign-in Ding. Mit Apple anmelden.
Ja, super. Das mache ich direkt.
Naja, also ich meine, auch TikTok muss Sign-in mit Apple anbieten. Ihnen wird es letztendlich egal sein, weil es ist ja auch ein Datenpunkt, der dann einfach weiter aufschlägt. Und ich meine, das warum man das halt trotzdem ausprobieren kann, ist halt, weil die in den typischen Sandboxen stecken und dass du kannst ja halt relativ sicher sein, dass die kriegen halt die Nutzung von ihrer App, nicht wahr, gemeldet, aber nicht irgendwie sonst was weiteres. Das ist halt irgendwie, das ist halt bequem auf Mobile.
Nun gut. Bits und so kommt heute wieder mit freundlicher Unterstützung von Jamf. Und da freue ich mich ganz besonders, dass Jamf wieder zurück ist. Die waren nämlich bisher bei der amerikanischen Agentur. Die sind jetzt wieder direkt zurückgekommen. Das hat auch nur ein Dreivierteljahr gedauert. Aber es ist sehr schön, dass sie wieder da sind. Jamf Now ist eine MDM-Lösung, um eure Apple-Devices in der Firma oder auch privat zu managen. Das ist eine cloud-basierte Lösung. Ihr habt immer die Visibilität in euren Zoo von Devices, in euer Inventar. Ihr könnt sehen, welche Apps auf die Geräte kommen. Ihr könnt auch sagen, diese App auf dieses Gerät oder auf diese App, auf diese Gruppe von Geräten von allen Mitarbeitern draufschieben. Ihr könnt Wi-Fi-Settings, E-Mail-Settings auf die Geräte drauf pushen. Ihr könnt sagen, jedes Gerät muss einen Passcode haben. Wenn ihr ein Gerät von Apple in dem MDM drin habt, wird dadurch auch die Data Protection aktiviert. Das sind zusätzliche Funktionen, die das iPhone dann nutzt, um eben die Daten auf den Geräten zusätzlich zu sichern. Und das geht eben von überall aus. Ihr könnt auch Geräte auslöschen, wenn die gestohlen werden oder wenn ein User irgendwie zu viel auf Discord rumgehangen ist. Ihr könnt Geräte sperren, finden und eben löschen. Wenn ihr eine kleine Organisation habt, ein paar Geräte, dann geht das. Und wenn ihr ein paar hundert Geräte habt, dann geht das auch. Jamf Now könnt ihr eure Geräte einrichten, managen und absichern. Ihr müsst auch kein eigener Admin dafür sein. Jamf Now ist mit Simplicity in Mind designed worden. Ihr müsst kein IT-Profi sein, um die Geräte zu managen. Ihr könnt mit Jamf Now die Technologie aus dem Weg bekommen und euch auf das Wachstum von eurem eigenen Business konzentrieren ohne eigene IT-Experience. Unsere Hörer können ihre Geräte und ihr Business heute absichern, schon mit den ersten 3 Geräten dauerhaft gratis. Und jedes weitere geht dann los bei nur $2 pro Monat pro Device. Kostenloser Account auf jamf.com/bits. Jamf.com/bits, das ist jamf.com/bits. Herzlich willkommen zurück, Jamf. Danke für die Unterstützung. So, Apple Pay kommt immer weiter nach Deutschland, immer mehr Banken sind dabei. Soweit alles nichts Neues. Wir haben bei der Deutschen Bank damals gesehen, dass die so eine virtuelle Debit-Kreditkarte angelegt haben für Kunden, die keine richtige Kreditkarte hatten, um die in Apple Pay hinzuzufügen. Die wird dann also überall dort angenommen, wo, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Master oder Visa war, aber wo halt Master oder Visa angenommen wird, dann wird eben diese Karte angenommen als Master oder Visa und direkt von deinem Konto, von deinem Girokonto abgebucht. Und es war ja die ganze Zeit das Theater mit den Sparkassen. Ne, wir wollen aber die NFC-Schnittstelle direkt. Ja, dann Lex Apple Pay. Und dann haben sie gesagt, nee, doch, ist egal, wir machen es einfach so. Jetzt hast du deine Sparkassenkreditkarte bei der Sparkasse drin.
Ja.
Und ich hatte ja auch schon von Anfang an gesagt, wenn ein Bankenverband oder irgendeine Loyalty-Kartenfirma oder so eine Bude wie Payback oder irgend so ein Schmarrn, wenn die zu Apple hingehen und sagen, hey, baut uns mal unseren Standard hier auf Apple Pay drauf, dann sagt Apple hier, gib mal Geld und dann machen wir das. Oder gib mal Zeit und dann machen wir das. Ja, also es gibt irgendwelche Systeme in Niederlanden, in Holland. Es gibt diese Sodexo-Pässe, die in Apple Pay reingespult worden sind. Und alles, was über diese NFC-Schnittstelle läuft, alles, was eine Nummer hat auf dieser Java-Card-Anwendungsebene, kann Apple in Apple Pay ohne weiteres reinknallen. Und jetzt ist unsere deutsche Lieblingsanwendung auf Apple Pay aufgeschlagen oder wird bald aufschlagen, nämlich die Girocard.
Endlich!
Leider nicht also, die EC-Karte, aber die Girokarte.
Ja, Zeit wurde es.
Also, vorsichtig, keine Verwirrung stiften.
Also ich meine, das Schlimme an der Sache ist ja nicht, dass die Girokarte da reingekommen ist, weil das kann man ja, ne, kann man ja völlig sagen, das ist legitim, das möchte man haben, weil wir haben ja Girokarten. Das Schlimme an der Sache ist, dass das Fehlen derselben ein oftmals der Hinderungsgrund ist, hier in Deutschland irgendwo mit Apple Pay zu bezahlen, weil es halt einfach bei vielen Geschäften, wo wir hier kontaktlos bezahlen könnten, überhaupt keine Möglichkeit gibt, mit Kreditkarten zu bezahlen. Und bisher war es aber halt einfach so, dass jede Karte, die du in Apple Pay reingehängt hast, eine Kreditkarte war und keine Girokarte war. Und das ist einfach ein Unterschied. Und sei es die Angst vor dem Händler vor Kreditkarten oder halt die möglicherweise berechtigte Angst des Händlers vor den Extragebühren, die der Terminalbetreiber zum Beispiel nimmt. Und dann bist du natürlich, also ein Freund von mir hat halt einen Einzelhandel und der sagt, er könnte Kreditkarten annehmen. Das Problem an der Sache ist, er bezahlt dort 3% Gebühren. Und das klingt jetzt erstmal nicht nach viel. Jetzt hat er einen Fahrradladen und jetzt kommt halt jemand und kauft irgendwie für 4.000 Euro ein Fahrrad bei dem. Und dann sagt er, ich gebe lieber meinem Kunden 3% Rabatt, als dass ich 3% irgendwie eine Visa oder Mastercard gebe. Und ja, da hast du halt dann gewonnen, weil Girocard offensichtlich so gut wie keine Gebühren nimmt. Und dann zahlt er halt mit Girocard und du kannst ihm noch einen Rabatt geben. Oder halt nicht und hast 3% mehr verdient. Also geht halt beides und das ist nicht ganz so einfach.
Ich weiß nicht, oder einer der Vorteile ist, ich bin da nicht so auf dem letzten Stand, aber ich glaube, einer der Probleme ist ja auch, dass die Terminals teilweise keine Kreditkarten nehmen, oder? Also, oder dass der Anbieter sich nicht entschieden hat für ein kreditkartenfähiges Terminal. Und das,
ja, oder viele es halt ausschalten.
Also oder das, ausschalten,
genau, ja. Genau, das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichere, was passiert, dass halt der aus genau demselben Grund der Betreiber sagt, ich schalte meinem Terminal Kreditkarten aus, weil es mehr Geld kostet.
Ja. Ja, ich glaube, das ist sicherlich eine gute Nachricht. Also man kann lange darüber philosophieren, wohin, ob das jetzt dazu führt, dass diese Girocard, EC-Karten weiter irgendwie Aufwind bekommen. Ich prinzipiell am Ende des Tages, wenn mehr Leute damit Apple Pay nutzen können, ist das eine gute Geschichte. Ich bin mal gespannt auf die Umsetzung. Die soll ja erst im Spätsommer dann, also angekündigt ist sie für Spätsommer folgen. Mal gucken, ob wann das kommt und in welcher Form das kommt, ob es irgendeinen Unterschied macht, wie man das handeln muss. Ich glaube ja nicht. Aber damit sind auch, glaube ich, diese ganzen großen Worte irgendwie, wir müssen wirklich Zugriff auf die NFC-Schnittstelle haben. Wir bauen unser eigenes System und so. Ich glaube, das ist damit dann auch sehr schnell. Es ist ja schon mehr oder weniger vom Tisch, aber
ja. Ich bin gespannt, wie es bei den Händlern dann aussieht. Also jetzt erstmal hat dann nur die Sparkasse Girocard in Deutschland, aber ich nehme an, dass die anderen Banken dann auch daherkommen werden und das dann implementieren werden. Ist halt spannend, wie sind die Konditionen, weil da greifen andere Regeln, da greift nicht der gleiche Anteil, den Apple sich da abgreifen kann, weil der bei Girocard eh nicht so hoch ist wie bei der Kreditkarte, was in Europa auch gar nicht so hoch ist. Aber ich nehme an, bei Apple macht es halt Services Revenue, egal woher, egal wie viel. Hauptsache, sie verdienen irgendwo immer mit. Und ich nehme an, dass, also ich würde halt gerne wissen, woran es dann bei den Händlern noch scheitert. Ja, also bei den Apotheken und bei den ganzen Imbissbuden und so weiter, dass die halt da so träge sind, das hier an den Start zu bringen. Also ist es halt wirklich nur die Liebe von Schwarzgeld und dass man es halt in die Tasche stecken kann, das Bargeld, oder ist es, weil die Banken für die Point-of-Sale-Terminals halt so absurde Gebühren nehmen? Ich weiß es nicht.
Also das ist einfach ein sehr großer Grund. Also du hast mehrere Probleme. Problem eins ist, kommt abhängig von dem Laden, da ist es nicht ganz so einfach, so ein Payment-Terminal an dieses Ding anzudocken. Und was der Händler im Zweifel auch nicht will, ist dann per Hand auf irgendein SumUp oder und Co. Dinge einzugeben. Und was der Händler halt auch nicht will, und ich meine, SumUp ist da ja schon einer der Anbieter, genauso ähnlich wie, wie halten sie die Skandinavier? iSettle, genau.
Gerade letzte Woche benutzt, ja.
Ja, es sind halt beides schöne Geräte. Ich habe ja auch so ein iSettle-portables Terminal. Das ist nett, weil du kannst halt plötzlich Kartenzahlungen annehmen. Ja. Nachteil ist natürlich, die nehmen sich zu Recht Geld dafür, dass sie das tun. Also sie nehmen sich einen nicht so hohen Prozentsatz, aber einen hohen genug Prozentsatz. Und der Nachteil an einem Prozentsatz ist ja immer, dass es immer ein Prozentsatz ist. Weil das heißt, selbst wenn du sagst, naja, aber weißt du, angenommen, nehmen wir hier Timos Lieblingsbeispiel, einen Dönerladen. Der nimmt, also so ein Döner ist jetzt im Vergleich zu irgendwie zu Anfang, so 2000er Jahre Anfang, ist ein Döner teuer, aber im Vergleich ist ein Döner nicht teuer. Also, weißt du, da zahlst irgendwie 5 Euro für einen Döner. Das ist okay.
Das waren mal 5 Mark.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, hat ein Döner 2 Mark gekostet. Der Fuck, wirklich.
Vielleicht hier draußen, in München immer 5 Mark.
In München, in Berlin. In Berlin, Döner 2 Mark.
Ja.
Das war schon, also, aber ja, um darauf zurückzukommen, klar, dann sind es halt bei einem Döner, der 5 Euro kostet, sind das halt nur 2%. Der Nachteil ist halt, wenn du 1000 Döner verkaufst, die alle 5 Euro gekostet haben, dann zahlst du halt 2% von 5000 Euro. Und das ist dann zwar weiterhin nur 2%, ist ja insgesamt aber mehr. Und dann siehst du, das ist jetzt schlecht. Und jetzt musst du natürlich jemanden erklären, ja, aber vielleicht kaufen dann deine Kunden lieber bei dir. Und vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und das weißt du natürlich auch nicht. Und vielleicht bist du auch nicht der AB-Testing-Typ, weil du sagst, naja, ich weiß halt, wie man Fleisch von so einem rotierenden Spieß runterschneidet und wie man da leckere Soße für macht. Dann ist das vielleicht aber auch die wichtige Kernkompetenz. Und dann sagst du, ich nehme mal lieber Bargeld. Ich glaube, das mit dem Schwarzgeld, das ist, glaube ich, auch nicht mehr so das große Thema. Behaupte ich jetzt, dann lehne ich mich einfach weit aus dem Fenster.
Ich weiß nicht, was diese Pflicht von den supersicheren Kassen und die Bonpflicht, ob die da irgendwas verändert hat oder nicht.
Wer weiß es.
Wenn du dir die Anzahl von der neuen Porsches vor den Gaststätten anschaust, also die alle dem Wirt gehören.
Nee, das, weißt du, das Problem ist ja so, ein Wirt bezahlt ja trotzdem Steuern. Also Schwarzgeld hin oder her, also angenommen, der versteuert ja alles, was er tut. Und dann kommt ganz oft am Ende des Jahres der Steuerberater und sagt, entschuldigen Sie mal, Herr Wirt, Sie haben ganz schön viel Umsatz gemacht. Wir müssten da was gegenlegen. Finden Sie nicht, dass so ein neues, teures Auto eine super gute Geschäftsinvestition wäre? Weil es ist quasi gratis. Also genauso wie ich mir meine Autos schön geredet habe, sind die Autos quasi gratis.
Nein, die Elektroautos, die sind jetzt gratis.
Da möchte ich nicht weiter drüber reden, weil das ist immer noch, naja. Und die sind quasi gratis, wenn du sie halt steuerlich geltend machen kannst. Und dann ist es plötzlich vielleicht gut auf eine seltsame Art und Weise. Also bitte, hier kein Steuerberater. Und ich bin wirklich die letzte Person, die man fragen sollte, wenn es um Steuern geht, weil da bin ich, also das haarsträubend, wie schlecht ich da drin bin.
Frag lieber Alex,
der kennt sich da aus. Genau, weil der ist quasi finnischer Steuerberater, wie jeder in Finnland, weil das offensichtlich alles so einfach ist. Und ja, dann kann man halt auch, wenn man ein legites Business hat, irgendwie sich dicke Autos hinstellen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich einen Freund habe, der ein legites Business hat, der, wo alle 2 Jahre der Steuerberater kommt, sagen sie, Entschuldigung, Herr S., Ihr Porsche ist jetzt hier abgeschrieben, können Sie den nicht mal gegen einen neuen austauschen? Und dann kommt er zurück und sagt dann seiner Frau, ich habe der Steuerberater gesagt, ich soll einen neuen Porsche besorgen, ich habe einen neuen Cayenne besorgt. Und dann sagt sie, okay, er hat übrigens lila Flipflop-Lack. Und dann sagt sie, hast du den Verstand verloren?
Es ist kein oddly specific das Beispiel.
Ich weiß, um wen das geht, sehr lustig. Aber kein Steuerberater hier, aber ja. Porsche schreibst du nicht in 2 Jahren ab.
Nein, ich weiß nicht, weißt du, die Jahre, die vergehen auch so schnell. Er kommt halt alle x Zeiteinheiten und sagt, guten Tag, Sie müssten sich mal wieder einen Porsche zulegen. Er sagt jetzt nicht, Sie müssen sich einen Porsche zulegen, aber.
Ich glaube ernsthaft, dass dass noch keine Dynamik stattgefunden hat, wo Leute wirklich abspringen von Firmen, weil sie Kreditkarten zum Beispiel nicht annehmen. Ich glaube, in Deutschland ist noch halt Bargeld und Girocard sind so verbreitet, dass du halt dann im Zweifelsfall einfach murrend anderweitig zahlst. Und das Problem ist halt, wenn dein Supermarkt das nicht anbietet, der aber direkt ums Eck ist, dann ist das dir vielleicht mehr wert, als auf deinen Kontaktlos mit Apple Pay zu bestehen. Mhm. Aber der Effekt, umso länger der halt ausgerollt wäre, der würde halt dazu führen, dass das Firmen spüren. Aber jetzt, wenn jetzt mal die Girocard bei Apple Pay landet, dann wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern.
Ich bin vor dem Leberkäse-Automaten gestanden, wie so oft. Hab da meine 10-Euro-Scheine reingefüttert.
Ja.
Der hat sie nicht genommen, weil er voll war. Die machen einfach so einen Umsatz, dass der Geldschlitz war voll.
Das ist einfach absurd.
Da habe ich nichts bekommen, weil der Automat zu voll war mit Geld.
Sind da mehr Leute als du manchmal? Oder bist du das?
Nee, da sind noch mehr Leute, die, okay, die kaufen immer den Leberkäse weg. Der geht am besten. Die müssten viel mehr Leberkäse reinschmeißen.
Ja, auch ein gutes Problem zu haben.
Das ist wirklich okay.
Ich habe mir diese Woche so zum Selberbacken einen bestellt, weil der Automat immer leer war. Mhm. Ich hatte großes Leberkäse-Defizit. Also. Naja.
Ein bayerisches Problem.
Ja.
Und bin ich zum Eierautomaten gefahren, ja, und dann sehe ich alles leer, nur ein Fach hat noch eine Packung Eier drin. Wähle ich die Nummer aus, sagt er, ist ausverkauft. War wieder falsch eingestellt.
Nein.
Habe ich die Eier gesehen und nicht bekommen.
Hast du gesehen, dass die Hühner jetzt einen Pool haben?
Was?
Ja. Sind ja die Hühner am Kreisel und die haben jetzt so eine, wie gibt das für Babys so, diese Hartplastik Muscheln zum drin baden. Mhm. Und die Hühner haben jetzt so einen Pool und dann baden die da ab und zu drin. Das ist sehr lustig.
Das ist super, voll glückliche Hühner.
Ja, das ist Schwimmeier vielleicht. Also ziemlich, ich bin begeistert.
Ich habe hier neulich nachts um 2 oder 3 höre ich draußen so Lärm. Hühnergegacke. Normalerweise nachts schlafen die Hühner.
Ja.
Wenn sie nachts gackern, ist wahrscheinlich was los. Schaue ich raus. Riesenradau. Und ich sehe, dass so ein vierbeiniges Tier vom Hühnerstall wegläuft.
Mhm.
Katze, Fuchs, Marder, keine Ahnung, kein Biologe. Am nächsten Tag sagt die Besitzerin von den Hühnern, dass jetzt ein Huhn weniger ist.
Das, also glücklicherweise ist es nicht unser Huhn. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und am selben Tag ein längerer Post von ihr. Wer zum Teufel hat mein Huhn? Ich glaube nicht, dass es sich aufgelöst hat. Ich habe das auf Facebook dann nicht verfolgt. Aber es ist offensichtlich ein Huhn abhanden gekommen.
Sie hat gemeint, wenn das Vieh gefressen hätte, dann wären da Federn und Blut.
Mhm.
Oder ein Verbrechen ohne Spur.
Ich verlese das mal kurz, zumindest ist mal hier, Post titelt mysteriöses Hühner verschwinden, wer hat etwas gesehen, ich suche mal wieder ein Huhn, dieses Mal ein kleines graues, soweit nichts Besonderes, aber offenbar hat sich das Huhn beim Verschwinden 2 Gipseier unter die Flügel geklemmt und mitgenommen.
Okay. Ja, was sind Gipseier?
Du legst den Hühnern Gipseier hin, damit sie da ihre eigenen dazulegen.
Ah, verstehe. Ja, das ist schon mysteriös, dass die auch mit weg sind.
Aber mit sowas unterhält man sich hier.
Das ist. Weshalb ich ehrlich gesagt einen zweibeinigen Eierdieb in Verdacht habe, der das schlafende Tier dann einfach wehrlos draußen irgendwo zurückgelassen hat. Kein vierbeiniger Räuber würde die Gipseier verschleppen.
Aber das, naja, egal. Wie sind wir hier gelandet? Bargeld, genau.
Irgendeine Bargeld.
Ja. Nun gut. Ich habe noch mal zwei, drei Sachen zur Corona-Warn-App. Und zwar Feedback vom letzten Mal. Haben wir gesagt, Akkuverbrauch voll super, irgendwie 1-3%. Mhm. Haben sich ein paar Hörer gemeldet. Ja, so 40-50% bei mir.
Ja, das ist wirklich wild. Also da ist tatsächlich Screenshots geschickt und irgendwie über 50% Verbrauch teilweise. Und also, ich frage mich, warum.
Da steht vielleicht ja, sonst nichts mit dem iPhone gemacht?
Naja, das...
Nur Corona-Warn-App?
Also das kann sein, wenn du es sehr wenig nutzt, dass dann der Anteil hochgeht, das stimmt ja, schon. Aber
Vorteil
ich hab,
von Prozentzahlen wieder.
Ja, ja. Ich hab auch den anderen Screenshot gesehen, da war es aber sah so aus, als hätte er noch andere Sachen für viele Stunden getan. Okay. Und dann waren es immer noch 30% für die Health-App. Und da in dem Batteriedings von iOS steht ja drin sowas wie, weiß nicht, YouTube und der Grund für Hintergrundaktivität war Audio oder sowas. Aber das ist im Fall von YouTube ja unmöglich, der kann das gar nicht. Ja, oder der Grund für den Akkuverbrauch, der da als zweite Zeile steht, der ist so ein bisschen manchmal Blödsinn. Also es kann durchaus sein, dass eine App da drin steht, sehr viel Strom verbraucht hat und die Begründung, die drunter steht, ist Quatsch. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, und deswegen habe ich den Einhörer auch gefragt, hat der was anderes Intensives mit der Health-App gemacht? Also irgendwie Laufen gewesen oder Schlaftracking oder irgendwas, sagt er nee. Ja, also entweder war es die Health-App selbst, die gesponnen hat, oder es war tatsächlich das Bluetooth vom Covid-Tracking.
Ja, ist tatsächlich seltsam. Also vor allem, weil der eine Hörer schrieb dann so, habe momentan so normalerweise zwei Tage gehabt, die der Akku gehalten hat, und jetzt komme ich halt nicht mal durch einen durch, und das ist schon ein Unterschied.
Ungünstig.
Habe ich kurz durchgerechnet.
Ja, dann war das so ein bisschen seltsam. Ich bin nicht sicher, wie es mit was haben wir jetzt? 13, wie viel? Welche Version kam gerade? 13.6?
Kann das nachgucken.
General ich weiß about 13.6.
Okay.
Oder ist es noch Beta? Ich bin ein bisschen verwirrt mit Beta und nicht und hin
nee,
und her.
Nee. Also 13.5.1 ist auf dem, aber 13.6 kam jetzt diese Woche.
13.6 kam und da gab es auch bei manchen Leuten scheinbar Probleme oder nicht mit der Corona-Warn-App?
Ich habe von keinem gehört, ehrlich gesagt. Also
dann war das halt völlig falsch, weil ich hatte auch gesehen, dass irgendein Artikel beim WDR oder so hatte es drinstehen, 13.6 macht Probleme, und haben sich Leute beschwert, nee, das macht gar nicht Probleme.
Ich meine, Corona Warn-App funktioniert halt nicht auf iOS 14, aber alles, was 13 ist, ist meines Erachtens problemfrei.
Okay, also das ist ein bisschen schlecht, und hat es mit 13.6 jetzt diese Warnung hier, Region hat sich geändert, mal erledigt, oder ist das immer noch ein Problem? Weiß man nicht genau. Ja. Ich habe es nochmal gesehen, nachdem ich aus dem Haus draußen war, aber das war noch auf 13.5. Also Apple sollte sich da schon anschicken, das zu beheben, wenn es da noch Probleme gibt. Apple sollte das dringend in die iOS Beta reintun, wenn sie jetzt schon auch die Public Beta draußen haben.
Ja, finde ich auch, ja.
Andererseits kann man sagen, in den USA gibt es halt genau null aktive Staaten mit der App. Ja,
ja, das stimmt. Ja.
Es gibt so eine lustige Liste von allen Staaten und ihren Aussagen, ob sie die App haben möchten oder nicht haben möchten und ob sie sich überhaupt geäußert haben. Es gibt so eine lange Liste und bisher ist halt da nichts passiert. Mhm. Ja, und seit wann ist die API raus? Seit einem Monat. Über einem Monat. Ich glaube, 6 Wochen sogar schon ist die API raus mit 13.5. Also das ist natürlich nix. Ich habe noch einen Artikel, gerade vor der Sendung ist einer gekommen von Sky News, wo sie das Versagen der britischen Regierung nochmal aufzeigen, was die gemacht haben, um zu dieser App nicht zu kommen.
Über den Artikel selber kann man diskutieren, wie gut oder schlecht der ist.
Der ist ein riesen Trainwreck.
Ja, aber also der Artikel selber ist ein bisschen seltsam, aber die... Also, was da passiert ist, so WTF, das ist einfach, also, dass man trotz besseren Wissens dann sagt, naja, wir machen das selber mit diesem Bluetooth im Hintergrund und können wir machen, ja, aber iOS, ja, das kriegen der Apple schon hin, so. Also, wenn man eine Sache so mitbekommen haben sollte in letzter Zeit, du kriegst Apple nirgendwo hin, wo du sie hinhaben willst, und du musst da hingehen, wo Apple hingehen will. Und Also, und das, was ich dem Artikel so ein bisschen ankreide, das stellen sie in ein sehr, sehr schlechtes Licht. So, ja, wir sind dem ausgeliefert, was diese Technikkonzerne machen. So, ja, das sind wir. Es gibt einen guten Grund, warum die das genau so gemacht haben und nicht anders. Weil, wenn sie das anders gemacht haben, und der Artikel sagt das fast im selben Satz, so, ja, die wollen halt nicht, dass irgendwelche Apps dann irgendwelche Leute ausspionieren können. Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und im selben Satz kreiden sie ihn quasi an, dass man ihnen ausgeliefert ist. Und da fehlt halt, glaube ich, einfach ein bisschen Verständnis für diese ganze Technik dahinter und warum das Ganze so gemacht wurde. Aber ich meine,
dann kommen sie auf so ein Ding, dass irgendwie 4% der iPhones hätten sie mit Bluetooth erreichen können. Komma, die den Bildschirm noch anhatten, bevor sie eingeschlafen sind. Ich weiß nicht, was das für eine Rechnung ist. Das ist völliger Unsinn. Also
man hätte. Also, was an der Sache so haarsträubend ist, das ist ja, da sagt ja der Gesundheitsminister, war das, glaube ich, von UK, der hat das so vorangepusht. Der wollte insgesamt das alles so sehr, sehr digitalisieren. Und ich glaube, zu behaupten, der hat jetzt nicht so richtig viel Ahnung. Und das ist normalerweise auch so halbwegs okay. So ein Politiker muss kein Entwickler sein. Das schadet, würde mal ab und zu nicht schaden, aber das muss nicht so sein. Der hat normalerweise Leute, die ihn beraten. Und entweder war da jemand, der ihn schlecht beraten hat, oder er hat den typischen Politiker- und Managerfehler gemacht, gesagt, ich höre mir das an, was du sagst, und ich sag dann was anderes, weil, ich verspreche einfach was Geileres und ihr müsst euch darum kümmern, dass es passiert.
Das ist aber jetzt
ist doof.
Programm im UK. Du wirst halt vom Johnson da hingesetzt und ist halt dann.
Ja.
Ja?
Ja.
Ist aber interessant, sich anzuschauen, was da passiert ist in England und wie sie da so schnell auch nicht rauskommen. Die haben da, glaube ich, was war die Zahl? 100 Millionen Pfund schon versenkt und jetzt können sie anfangen, die nach Apple-Google-Vorgaben eine neue App zu schrauben oder halt die deutsche zu nehmen oder irgendwas und das dann vielleicht bis Weihnachten zu haben. Also das ist schon mal gründlich schiefgegangen. In Deutschland hatten wir uns gefragt, wie sieht's denn aus mit der Labor-Cloud und den QR-Codes für dein Testergebnis? Und da ist die Zahl, die rausgekommen ist. Wir sind gestartet vor einem Monat mit 15% der Labore, die dort angeschlossen waren. Und jetzt sind sowas wie 65 und bis Ende Juli sollen es dann 100% sein. Also es hat ein bisschen gedauert, aber es geht vorwärts, dass du dann auch mit deinem Test kriegst du den Code vom Arzt oder von der Teststelle und dann kriegst du dein Ergebnis vom Labor über diesen Code, über den Diagnoseserver in dein Smartphone reingeliefert, was ja auch gut ist. So, und das dritte war die Downloadzahlen. Wir haben hier nochmal die aktuelle Zahl, es sind 16 Millionen Downloads von der Corona-Warn-App in Deutschland. Und dazu gab es neulich auch die Zahl, wie viel ist der Anteil von Android- und von iOS-Geräten. Und der Anteil ist ungefähr 50-50.
Okay.
Was ein bisschen seltsam ist, weil die Verteilung von Geräten ist nicht 50-50.
Ja.
Sondern die Verteilung von Android zu iOS ist sowas wie 3/4, 1/4 in Deutschland. Mhm. Jetzt ist die Frage, wer fehlt bei den Android-Usern oder sind die iOS-User einfach so viel App herunterladefreudiger? Ich weiß es nicht. Alex, irgendeine Idee?
Ja, keine Idee, ehrlich gesagt. Also ja. Basti?
So bitter das klingt, ich vermute, das ist ein Update-Problem. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele. Also du brauchst dir bloß im Play Store die Bewertungen anschauen von der App. Ein Großteil dieser Apps sind so, ich kann das bei mir nicht installieren. Und weiß ich nicht. Und dann musst du, wenn du ein Huawei-Gerät hast, musst du diesen Shit noch anmachen. Und wenn du das hast, musst du das noch machen. Und wenn das Gerät so alt ist, dann kriegst du die Play-Services nicht aktualisiert. Oder du hast die Updates ausgeschaltet, hast keine Play-Services, dann kannst du es nicht installieren. Und so weiter und so fort. Also, ne? Und da ist natürlich die Fragmentierung des Ökosystems ein ernsthaftes Problem. Die wir da haben. Also ist nur meine Vermutung. Es kann natürlich auch sein, dass Android-User einfach lieber mit Alufolie spielen. Man weiß es nicht. Also, weil grundsätzlich müsste man ja sagen, es sollte auf viel mehr Android-Geräten funktionieren als auf iPhones, weil sie ja supporten Android bis 6 runter, nachdem sie den Shit in die Play-Services ausgelagert haben. Warum es jetzt nicht installiert wird, also ich kann es mir nur vorstellen, dass es tatsächlich eine technische Hürde ist, warum das viele Leute auf ihren nicht ganz aktuellen Android-Geräten nicht installiert bekommen oder installiert haben.
Wir hatten ja anfangs so den Verdacht, so viele Android-User laden ja nie eine einzige App runter, weil die drei Apps, die sie brauchen, Facebook, WhatsApp, Instagram, sind vorinstalliert. Kann das auch sowas sein?
Ja, dass sie einfach das kann sicherlich auch sowas sein.
Kein Google-Account, kein Play-Account.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Und du vertraust der Google sowieso nicht und deswegen hast du dir ein Android-Gerät. Also, ist doch kein Android-Gerät, ist doch eins von Samsung. Ja gut, dann ist das was anderes. Aber ja, mag durchaus auch ein Punkt sein. Und dann kommt natürlich dazu, wie ist denn das wenn du ein Huawei-Gerät hast, wenn du ein Samsung-Gerät hast, da ist bei manchen prominent vorinstalliert der App-Store des jeweiligen Geräteherstellers. Also da ist dann irgendwie ein Samsung Düdeldü Bixby Store, wie sie auch immer heißen mag, drauf und ein Huawei Store. Und also das machen ja viele tatsächlich, dass sie ihre eigenen Stores haben, wo ein limitiertes Set an Apps drin ist, so die Basic Set, was man halt so braucht. Und dann ist da vielleicht keine Corona-Warn-App drin.
Das mag auch sein. Ja. Ja. Musst du, wenn du Play Services hast, ist dann automatisch der Play Store dabei?
Normalerweise.
Ja, ich glaube schon, ja.
Also es sei denn, du baust dir halt dein Play Services, Play Store Bundle selber. Also du kannst dir ja die Google Play Apps runterladen in einem eigenen Ding, aus der Open Source Variante. Und dann kannst du dir deine Geschmacksrichtung zusammenklicken. Aber das macht halt kein Schwein, außer den Leuten, die sich selber ROMs bauen. Und bei den Leuten, die sich selber ROMs bauen, ja. Ich habe das ja mal gemacht, ne? Mhm. Jetzt wisst ihr ja, warum ich so einen bleibenden Schaden.
Das war auch so eine Phase, ne?
Naja, das war super spannend, weil du lernst natürlich klar, viel. Weiß, ja. Aber das Problem an der Sache ist natürlich, du musst halt auch viel lernen. Also du stellst halt fest, wie krass du dir dieses System customizen kannst. Stellst aber fest, wenn du es dir customizen willst, dass du es auch musst. Weil sonst hast du einfach nur so ein sehr schweres Gerät, das sehr gut ist, wenn du nicht möchtest, dass deine Rechnungen wegfliegen, wenn es windet. Und ja, kann man machen, ist jetzt ein bisschen Quatsch.
Ja, also Hintergrund unklar. Da könnte natürlich, ja, aber das will man nicht erheben, was da für Geräte die Server pingen, aber die Anzahl der Geräte, die Server pingen, wäre trotzdem weiterhin interessant. Mhm. Ich habe noch mal intensiv auf dieses Dashboard geguckt und so langsam werde ich schlau draus. Ich habe mal Folgendes mir angesehen. Wie viele Installationen der App haben wir? Wie viele Leute in Deutschland haben wir zwischen 16 und 76 Jahren? Ich sag mal so, über 76 flacht die Kurve ab und unter 16 kommst du in einem App Store erstmal nicht so richtig dran. Also habe ich mal die Leute genommen in dem Altersbereich zwischen 16 und 76, dann kommt man auf 62 Millionen Leute in Deutschland. Mhm. Das passt zufällig genau auf die 16 Millionen gemeldeten Downloads. Da hast du nämlich genau ein Viertel erreicht von den Leuten, die du erreichen kannst. Mit einem Smartphone hast du ein Viertel erreicht, was eigentlich schon ganz ordentlich ist. Mhm. Mhm. Sie haben 500 Teletans inzwischen rausgegeben. Und ich glaube, sie schmeißen da zusammen Teletans und QR-Codes. Auch wenn sie immer nur Teletans sagen in den Presseveröffentlichungen. Und du davon ausgehst, dass mit diesem R-Wert von ungefähr 1 jeder Infizierte einen anderen infizieren würde, dass wir also 500 Leute vor einer Infektion mit der App schon bewahrt haben. Mhm. Was wenig ist, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen.
Ja, es sind halt 500 Leute mehr als null. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Und ja.
Ja, also ich glaube, das ist soweit ein nach einem Monat ein sehr positives Ergebnis. Ich hätte nicht mit 25% von Beteiligung gerechnet. So. Mhm. In dem Zeitraum. Mhm. Das kann auch immer noch hochgehen. Das könnte mehr sein. Mehr würde mehr bringen, glaube ich. Aber wir sehen ja, wie es in England schiefgegangen ist. Wir waren ja auf dem besten Weg, das auch so zu versauen.
Ja.
Ich habe gerade noch mal die Sendung angehört an dem Abend, wo dann die Meldung in die Postshow reinkam, dass sie sich dann fürs andere Prinzip entschieden haben. Und da wissen wir inzwischen, das war der SAP, der zur Bundesregierung gelaufen ist. Das muss man denen auch hoch anrechnen, dass sie da hingelaufen sind mit praktisch fertig gepackten Angebot hier, so könnten wir es machen, so sind alle glücklich, das haut hin so, und dann hat das auch funktioniert. Und das wäre ansonsten wahrscheinlich so ähnlich gelaufen wie in England.
Und das ist genau der Punkt, auf den ich vorhin da hinaus wollte in England. Also das ist, wir wissen es natürlich nicht besser, aber das ist möglicherweise genau der Grund, also genau dasselbe, wie es halt in England passiert ist. Da hat halt jemand gesagt, wir können das so bauen und das macht voll viel Sinn und was weiß ich, und das, ne, hier, super Idee. Und ich habe nur ein Android-Gerät und da geht das, deswegen wird es schon passen. Und da kam halt nie jemand zu dem Typen hin oder überhaupt zur Regierung und hat gesagt, das ist eine saudumme Idee deswegen und das könnte man besser machen. Hier sind übrigens die Blueprints. Hier ist übrigens auch ein Angebot von uns, aber wenn ihr wollt, geht woanders hin. Hätte man machen können, ist halt nicht passiert. Also hätte sicherlich ein British Telecom oder wer das auch halt immer ist, vielleicht, weiß ich nicht, dumme Idee, keine Ahnung, wer sowas bei denen macht, das Heft an der Stelle in die Hand nehmen können. Und ist halt nicht passiert, wie wir sehen können.
So, gut. Blackmagic hat eine neue Reihe von Kram rausgetan und zwar haben sie ihr Thunderbolt 2 Zeug jetzt eingestampft, haben an die gleichen kleinen Mini-Konverter, an die kleinen Mini-Capture-Karten und Ausgabekarten haben sie Thunderbolt 3 dran geschnallt und haben sie ein bisschen billiger gemacht, das ist sehr nett. Sie haben eine neue Video-Assist-Monitore, ich glaube 5 Zoll und 7 Zoll, auch günstig mit Aufnahmefunktion drin. Alex hat sowas ähnliches vom Atomos oder sowas.
Ich habe ja sogar zwei. Ich habe einmal sowas vom Atomos und sowas von Blackmagic.
Genau.
Davon, 4K Assistant.
Genau, davon gibt es eine neue Version mit weniger 4K, sondern nur HD und das dadurch ein bisschen günstiger. Und ja. Ich finde das sehr interessant, dass sie wirklich an beiden Enden von dem ganzen Kram bedienen. Ganz billig und super teuer. Ja. Also sie machen das Ding eben jetzt in einer neuen Version für die langsameren Standards. Das ist genau das, was ich vor einer Weile mich beschwert habe. So eigentlich solltest du ja mal, bevor du die 8K-Kamera rausbringst, solltest du die 4K und die 2K so ein bisschen stabilisieren. Und jetzt haben sie eine 12K-Kamera rausgebracht und gleichzeitig halt die Geräte am unteren Ende, also die SDI 3G-Geräte nochmal ein bisschen aufgehübscht, modernisiert und das ist recht interessant. Das dürfte auch für alle interessant sein, die jetzt so in Richtung von HDMI-Capture gucken, weil damit kannst du auch HDMI capturen. Und das sind jetzt dann, wenn die dann mal verfügbar sind, sind die auch verfügbar. Die kannst du wahrscheinlich alle so ähnlich verwenden wie die Elgato-Sticks und die No-Name-Sticks. Mhm. Ja. Und die kosten jetzt halt irgendwie 110 Euro oder sowas. Also auch gleiche Preisklasse. Hast du aber auch SDI. Hast du kein Kabel dabei, bring your own Cable. Aber das ist, glaube ich, ganz nett.
Ja, definitiv.
So, dann haben sie die 12K-Kamera, was auch lustig ist, weil die kannst du mit praktisch nichts verarbeiten außer dem Mac Pro. Und da müssen sie auch relativ große Verrenkungen machen. Ursa Mini Pro 12K haben sie hier rausgebracht. Der Chef ist schon auch irgendwie lustig, sagt er in der Präsentation, die sieht genauso aus wie die 8K, aber wir haben an die Seite 12K geschrieben, damit ihr sie auseinanderhalten könnt.
Ja, ist ein ernsthaftes Problem. Du machst so einen Schrank auf und dann sind da irgendwie 14 Kameras drin und du musst jetzt gucken, ich brauche heute die 12er, dann wäre es halt blöd, wenn du die falsche mitnimmst. Mhm.
Ja, also das kann man sich mal anschauen. Und sie haben jetzt wirklich so ein bisschen aufgeholt und haben hier den Atem Mini Pro HDMI-Switcher für irgendwie 400 Euro oder sowas und ja, hält den hier an der Seite für irgendwas Lustiges, Fünfstelliges und alles dazwischen. Und gerade hier diese Ultra Studio 3G Thunderbolt 3 Dinger, die dürften wahrscheinlich relativ nett und flexibel sein und ermöglichen, Video in deine Kiste reinzubekommen und auch das Video wieder aus deinem Final Cut oder Adobe oder so wieder rauszubekommen. Was oftmals netter sein kann, wenn das die Software unterstützt, als irgendeinen externen Monitor oder Projektor oder irgendwas über ein HDMI oder ein USB-C anzustecken, weil du einfach keine Mauszeiger drin hast, weil du genau einstellen kannst, was da für ein Profil drauf soll und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, ganz nett. Und auch Video Assist, da kriegst du halt einen anständigen Monitor, der aufzeichnen kann für 500 Euro. Ja? Ja. Und
der ist halt eine Bank. Also ich habe den ja jetzt echt schon ein bisschen länger im Einsatz und
die größere Version.
Nee, ich habe das klein, also ich habe die 4K-Version, aber halt in den Dimensionen gibt es da jetzt andere Größen. Und ich muss sagen, der funktioniert einfach ja beständig. Da gab es mal so 2, 3 Software-Updates, dafür musst du ihn so ein bisschen umständlich über so altmodisch an Kabel hängen und dann an Rechner und dann den Update-Assistenten laufen lassen. Aber ansonsten ist der, ich habe 2 SD-Karten da drin. Das ist einfach, da wird einfach aufgezeichnet und der tut einfach seinen Dienst. Und das ist ja, also Technik bewährt sich ja so ein bisschen, wenn sie keine Probleme macht. Und der zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass er keine Probleme macht einfach. Also ich habe auch so LUTs, die habe ich mittlerweile drauf gespielt. Da kann man also so gleich im Vorschaubild sehen, wie es denn wie es denn aussieht.
Mhm. Es jetzt wundert, es geht nicht um den Latz, den man in der Hose hat, sondern also LUT, L-U-T, Lookup Tables.
Ja, das sehr, sehr bayerisch, die Sendung heute.
Ja, da haben wir die Farben vor den Latz geknallt. Gell?
Ja, genau.
Da hat es mir die Farben vom Latz geknallt.
Ja, sowas, Wahnsinn. Genau, also da definiert man halt nur, wenn irgendwas in meiner Ausgangsdatei diese Variante von Rot hat, dann wird das bitte so angezeigt. Also das ist so ein Matching-Profil quasi.
Nur genau.
Fahren Sie fort.
Neo, das Schöne, also ich nehme ja sozusagen, ich brenne das, also das LUT wird nicht eingebrannt, sondern es wird halt schon nur angezeigt, wie es aussehen würde. Und das Schöne ist, es wird halt dann einfach in Final Cut, sieht es dann halt genauso aus, wenn du es dann wirklich mal drauf wirfst. Mhm. Und du kannst halt irgendwie so, ich weiß nicht, 6, 8 kannst du, glaube ich, einstellen und auch da durchrotieren. Und Blackmagic zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, für mich, führt nur für diesen Assistenten, dass es halt eine relativ leichte Menüführung hat. Also das ist halt super verständlich und kannst du wirklich wenig falsch machen.
Ich finde auch interessant bei Blackmagic, dass sie nicht so stur sind wie jetzt manch eine andere Firma und auf ein bestimmtes Format von irgendwie Aufzeichnungsmedium bestehen. Zum Beispiel bei diesen Video Assists haben sie im kleinen Modell, glaube ich, eine SD-Karte drin. Im großen Modell haben sie zwei SD-Karten drin. Und im ganz großen Modell kannst du noch zusätzlich eine USB-C-SSD einfach extern dran stecken und da dein Zeug aufnehmen.
Und es gibt ja den Ursa Mini Recorder, also was halt einfach dein, wie heißt es, der Ding, der, na, wo du eine SSD reinschieben kannst, generell dieses Gerät, komm nicht mehr drauf, wo du auch eins im Rack hast, kann.
Das Hyperdeck war das.
Hyperdeck, genau. Und das ist halt so ein quasi ein Slot Hyperdeck, das du an die Ursa direkt dran schrauben kannst, zwei Kabel verbinden und dann schreibt er dir auch direkt auf zwei 2,5 Zoll SSDs, wenn du das möchtest.
Ich meine, diese Kameras an sich, da kannst du ja auch eine SSD dran stecken. Diese 4K und 6K Kameras. Ja. Und die 6K ist jetzt genau ein Jahr alt geworden. Bin ich letztens drüber gestolpert. Und das ist ja auch ein sehr angenommenes Produkt. Ich meine, da musst du halt mit so Sachen umgehen, die hat halt keine Bildstabilisierung zum Beispiel. So. Also da musst du irgendwie stabilisieren, wenn du da wirklich, weiß ich, vloggen willst mit oder so. Und Autofokus und so weiter sind halt Sachen, die das wollen sie nicht, oder das können, ich weiß nicht, ob sie es nicht können, aber dafür ist sie nicht ausgerichtet. Aber ansonsten ist es eine relativ spezielle und fantastische Kamera. Also ich muss sagen, ich finde immer wieder YouTube-Videos, die damit filmen und das ist halt schon sehr leichter Umgang und halt 6K eignet sich halt sehr, sehr cool dazu, um das halt dann auf 4K runter zu stampfen und da halt mehr Bits reinzupressen oder halt um ins Bild reinzupunchen und so weiter. Das ist schon, also und vor allem die kostet halt irgendwie, weißt, die sind bei 2000 oder so, rund um 2000. Die sind nochmal günstiger geworden letztens. Also ich meine, Blackmagic macht schon einen interessanten, guten Job, was ihre Schiene so angeht. Ich finde die spannend. Die Ursa, die ist halt jetzt, die ist halt eine Klasse drüber. Für 10.000 kriegst du die, glaube ich. Was halt für diese halt Dimension von Geld Kamera wirklich kein Geld ist, aber.
Also wir sind ja wirklich heute in der Superdekadenz-Sendung angekommen.
Oh, die bayerische Superdekadenz sind wir heute.
Titel kurz dabei. Also, aber ja, du hast natürlich recht. Und wenn wir halt überlegen, also wir erinnern uns zurück und das war ja auch hier schon mal in der Sendung Thema. Damals als Red auf den Plan gekommen ist und ich weiß gar nicht mehr, was die erste Red gekostet hatte und das war so ultra wenig. Wenn du so wusstest, so eine Aria Schnauze.
Ja. Aber nicht
nett
von dir.
Ja. Die Ari-Kamera, die digitale, die halt irgendwie 125 in der Bare Naked-Variante gekostet hat, 125.000 und du halt da noch mehr Geld reinstecken konntest und das so ein halbwegs normaler Preis für eine digitale, hochprofessionelle Kamera war und dann kam damals Red an mit der 4K, ich glaube, oder 2K, ich weiß es gar nicht mehr und eigener Sensor und es war toll und sie war halt deutlich günstiger und dann kam halt plötzlich Blackmagic an. Und dann einfach so, lol, hier, 3 Euro, nimm. Und jetzt halt hier im Vergleich auch wieder. ich muss gestehen, ich habe gerade den Überblick nicht, aber ich glaube, sie sind mit der 12K-Kamera am sehr, 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 sehr obersten Ende von allem, was du gerade kaufen kannst.
Und
der du zahlst halt irgendwie 1K pro K, 1 Euro pro K.
Genau. Der Sensor in der 12K, der ist auch ein bisschen eine Extrawurst und ohne Bayer-Muster und so, kann man sich mal anschauen. Wenn du das eben nicht mehr debayern musst, ja. Das hat möglicherweise Vorteile und das Demo-Video, das sie da gezeigt haben in der Präsentation, das sagt relativ wenig aus, aber wenn du das Ding dann halt mal auf einer Leinwand siehst und wenn du siehst, was das tatsächlich leistet, ich glaube, das könnte ganz spannend sein, auch wenn du dir anschaust, dass so eine, wie heißt die, Canon EOS R6 und R5,
kann sein.
Die beide, kosten ja. Was, irgendwie 4.000, 6.000, sowas, ist ähnliche Preisklasse wie die Dinger jetzt und möglicherweise besser, schlechter geeignet. Muss man sich anschauen.
Und ich finde sie wahnsinnig attraktiv, diese Ursa. Die ist einfach so ein Gerät, da würde ja. das hätte ich gerne einfach. Also ich brauche die nicht. Ne? Also das ist völliger Schwachsinn. Aber mir gefällt die einfach sehr, sehr gut. So wie sie in diesen Demo-Shots sind, oben mit dem Viewfinder, mit dem optischen, wo du reingucken kannst und diese Supreme Prime Zeiss-Linse dran, die wahrscheinlich auch nochmal so viel kostet wie ein Auto. Das finde ich schon sehr attraktiv.
Das Lustige ist, irgendwer hat das letzte Woche, weil ich meine, diese Woche ist das so, nicht diese Woche, aber übernächste Woche ist, glaube ich, das Sony-Event noch für die neue Sony-Kamera. Wir haben jetzt Blackmagic, wir hatten jetzt die Canon 5er und 6er. Es ist ein gutes Jahr für Kameras, haben Leute geschrieben. So, das Jahr ist schrecklich, aber für Kameras ist es ein gutes Jahr.
Ist ja super, weil du gehst halt raus zum Filmen genau. Irgendwie bei irgendwelchen Events. Oh, wait. Geil. Endlich hier Events. 12K Videokonferenzen. Grüße an Zoom an der Stelle.
Ja. Ich meine, was ist denn mit dem Blackmagic Photoshopper los? Der wird jedes Jahr, macht der merkwürdig.
Da hab ich mal eine Frage an euch, weil da kennt ihr euch besser aus als ich. Jetzt muss ich kurz den Punkt finden, damit du da auch hinspringen kannst. Geh doch mal bitte auf der Startseite. Da ist auf die Seite mit diesen Mini-Rekordern. Mhm. So. Und dann scrollst du ein Stück runter und da ist da dieser Wacom-Mann.
Ja.
Was sind denn das für Bildschirme, bitte?
Die da?
Das haben sich doch alles ausgedacht.
Ja, die hat sich der...
Der Rendermeister ausgedacht. Das ja, sind so.
Hab ich nicht gesehen, noch nicht.
Ist das vielleicht Wunschdenken oder weiß der mehr als wir?
Zweifelsfall weiß der nicht mehr als wir.
Das sind ja schon Buddies vom Apple. Also das sind Bildschirme, die sehen aus irgendwas zwischen Cinema Display und iMac.
Genau.
Ja.
Würde ich nehmen. Apple, bitte. Vielleicht ist das so ein Wunsch an Apple.
Vielleicht anderer Preis als die aktuellen Bildschirme, die Apple so anbietet.
Vielleicht.
Ich weiß nicht, ob bester Buddy, weil gerade ihre externe Grafiklösung eingestellt, weißt du? Wie das Verhältnis aktuell ist.
Aber wahrscheinlich ist jetzt der neue Mac Pro halt schon das Zuhause für den ganzen Blackmagic Software-Quatsch.
Ja, ist bestimmt, ja.
Und da brauchst du halt die scheiß externe Grafikkarte und nicht mehr, da lacht ja der neue Mikro.
Ja, aber eine andere Zielgruppe, glaube ich.
Ja, und die neuen ARM-Macs, die lachen da auch dreimal, weißt du? Wenn Apple wahrscheinlich hat da beim Grant angerufen und sagt, Grant, komm, diese Kiste, die lässt jetzt mal weg, das braucht wirklich kein Schwein, ich kann jetzt nicht mehr sagen, aber keine Investition mehr da rein, bringt nichts. Und dann hätte Grant gesagt, ja, das weiß ich selbst. Und ja.
Ich finde es halt auch lustig bei dem Line-Up, was sie bei manchen Produktkategorien haben. Ich glaube, die wissen auch nicht so richtig, was sie machen sollen. Und das ist so eine Bude, die macht eher ein Produkt zu viel als eins zu wenig. Mhm. Und bei den Rekordern haben sie halt so den kleinen Rekorder, den normalen Rekorder, den verrückten Rekorder und dann den Rekorder, der gleichzeitig auf 25 SD-Karten aufnimmt.
Das ist Spaceballs, verrückte Geschwindigkeit, wahnsinnige Geschwindigkeit.
Ich glaube, also ich möchte widersprechen und ich glaube, sie wissen sehr, sehr, sehr genau, was sie da tun. Und ich glaube, sie kennen ihre Kunden sehr, 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 sehr genau. Und zum Beispiel dieser verrückte Rekorder, der 25 SD-Karten gleichzeitig aufnimmt, der ist einfach sehr, 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 sehr gut, wenn du Live-Produktionen machst und danach SD-Karten mit der Produktion verkaufen
Macht
willst.
Das wirklich jemand? Gibt das wirklich? Draußen?
Oh, das gibt's draußen. Ey, also ich meine, die Ärzte haben hier mit sowas angefangen, wo du halt aus dem Konzert rausgehen konntest und dir einen USB-Stick des Konzertes mitnehmen konntest. Also mitnehmen, halol, wo du rausgehen konntest und dir einen USB-Stick des Konzertes erstehen konntest für sehr viel Geld. Und die hatten da halt ein verrücktes Setup stehen, in dem Moment, wo das Ding zu Ende war, ist da halt ein MP3 oder was weiß ich was aus dem Mischer rausgefallen auf ein absurdes Array an Geräten, die gleichzeitig USB-Sticks betanken können. Und dann haben da Leute USB-Sticks an und abgesteckt und man hat halt sein eigenes Konzert gekauft. Und das, also gerade für Konzerte, dieses Jahr, wie gesagt, vielleicht ein bisschen schwierig, aber gerade für Konzerte ist das schon irgendwie geil, weil du dir halt so, zumindest glaubst du das, bis du halt zu Hause die SD-Karte nochmal anguckst, dass das Feeling dieses Konzertes mit nach Hause nehmen kannst. Und das ist schon relativ lässig. Und je nachdem, was sowas halt kostet, ist das halt, weißt du, da hast du dann Leute, die so, oh, das war so geil und hier 12 Bier im Kopf und dann kostet dich halt so eine SD-Karte nochmal 25 Euro. Nimmst du halt mit.
Der Hörer, der vor der Sendung angefangen hat mit seinem 5-Liter-Fass, wie weit ist der jetzt?
Unterm Tisch. Also der hat ja offensichtlich schon zwei Liter reingemontiert gehabt, bis ich überhaupt hier am Rechner gesessen bin. Das heißt, der ist ja schon mit einem ordentlichen Pegel da eingestiegen. Und diese eine Wurst als Grundlage, die er da hatte, ganz im Ernst. Also ich bin ja jetzt wirklich der nicht der Alkoholspezialist, aber das reicht nicht.
Du musst mehr essen, Junge. Also nicht du, Basti.
Ich dachte gerade, ich bin so froh, dass das Bild hier kurz unter meiner Brust aufhört und der Bauch einfach wild unter der Tischplatte rumhängen kann. Ach ja.
Ja, also Blackmagic interessiert mich nach wie vor sehr. Die machen hier die Sendung mit Video möglich. Ich brauche neues Zeug für, weißt du, hier die neue Sony-Kamera und andere die Geschichten. Und ich habe ja auch einen neuen Mischer vom Blackmagic stehen, aber der hat so ein paar Haken. Und ich bin noch nicht ganz sicher, was es dann wird. Aber die Möglichkeiten sind gerade hier so auch an dem unteren Ende von nur HD und keine 4K und keinen Quatsch, sind schon sehr interessant, wenn man da so ein bisschen Kabel zusammensteckt, auch in Software. Und es ist alles, ich bin sehr begeistert.
Ich habe eben kurz gelacht, aber ernsthaft, wenn du YouTube anschaust und gutes HD findest, das sieht verdammt gut aus. Da brauchst du teilweise kein 4K. Also es ist relativ interessant, wenn du wirklich so ein 1080p sieht manchmal extrem geil aus, wenn du es richtig machst.
Meistens die 1080p, die sehr geil aussehen, wurden meistens auf 4K-Kameras gefilmt und dann runtergesampelt oder halt gekroppt und ja, weil, was ja auch ein absolut valider Punkt ist.
Total, ja. Und das machen ja auch die neuen Canon irgendwie mit. Naja, sie kannst halt irgendwie besser aufnehmen und die Qualität steigert sich bei den unteren Qualitätsstufen und das rausgeben an YouTube und Formate wie dieses. Es ist eine spannende Geschichte.
So. Bits und so kommt heute auch wieder mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr Website haben möchtet, de.jimdo.com/bits und so. Dort könnt ihr mal einen Test starten. Ihr könnt den traditionellen Website-Baukasten haben oder mit dem Chatbot das schnell zusammenklicken lassen. Der arbeitet für euch, der fragt euch nur drei Sachen, der sucht sich Bilder, der sucht sich euer Logo raus aus dem Internet. Der trägt gleich die Adresse ein, der füttert die Adresse hinterher auch wieder zurück zum Google Maps, damit euer Eintrag auf dem Google Maps stimmt. Der macht für euch die SEO-Geschichten. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, dass wenn da jemand mal einen Link von euch twittert, dass ihr da die Meta-Tags eintragt, sondern der macht es für euch. 3 Meta-Tags.
Aha.
Im Angebot.
Wahnsinn. Diese Sendung ist irgendwie ganz schön entgleist in die oberbayerische Hinterlandschaft.
Damit eure Website nicht versalzen wird, könnt ihr einfach zum Jimdo gehen, der macht es dann für euch. de.jimdo.com/bits und so. 20% Rabatt mit eurem, mit dem Gutscheincode Bits und so. Wenn ihr gleich ein ganzes Jahr nehmt, dann spart ihr entsprechend mehr. Prozentrechnung haben wir heute schon durchgenommen. Je mehr Prozent, desto mehr gut.
Ja, Und also zumindest Rabatt.
Und je mehr ihr zahlt, desto mehr Rabatt kriegt ihr auch raus. Je größer das Paket gewählt wird, desto mehr Rabatt könnt ihr rausholen.
Genau, also wer das nicht verstanden hat, der schaut sich nochmal meine Rechnung mit den Kreditkartenterminals von vorne an. Das funktioniert nämlich hier aber in die gute Richtung.
Genau, die gute Richtung. Bringt eure Website auf die gute Richtung mit eurem Jimdo. Könnt ihr auch einen Shop haben, könnt ihr Sachen online verkaufen mit eurer Jimdo-Seite. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Jimdo. So, ich picke heute die Befreiung von grauenhaften, schrecklichen
Suspense is killing me.
Todeshorror-Robben. Die Bildschirmschoner vom Apple TV sind so schön.
Ja, okay.
Und ich hab die tvOS-Beta installiert. Das geht inzwischen über einen anderen Weg. Nicht mehr wie beim letzten Mal, dass du hier Dropbox-Link und irgendwie 7-mal auf Menü klicken, sondern du kannst, wenn du dein Apple TV sowieso mit deinem Xcode auf dem Mac gekoppelt hast, dann machst du deinen Apple Configurator auf, dann erscheint dort dein Apple TV im besten Fall automatisch übers Netzwerk und dann tust du dort das Beta-Profil rein und dann holt sich der Apple TV die tvOS-Beta und dort gibt es, wie uns ein Hörer dankenswerterweise darauf hingewiesen hat, eine Auswahlmöglichkeit über die 4 Kategorien, nämlich Cityscapes, Weltraum, Landschaften und Todeshorror-Robben. Und dann kannst du den Haken bei den Todeshorror-Robben wegmachen. Ich kann euch die nochmal zeigen. Das sind nämlich hier kalifornische, hier, ich glaube, die hier sind das, die mich immer auffressen wollen. Die fiesen Viecher. Wenn du die hier loswerden willst, tvOS Beta, sehr, sehr gut.
Die sind doch wundervoll, diese Robben.
Es ist grauenhaft. Da, schau, der will dich fressen. Uah, furchtbar. Nimmst lieber irgendwie Australien, das ist schön.
In Australien will dich alles fressen. Wirklich. Hier diese Robben, die kommen nur zum Spiel in Australien, zack, gelandet und irgendeine Spinne beißt dir den Fuß ab.
Vielleicht ein Wal? Nee, die wollen dich auch nur fressen. Hast das Buch nicht gelesen?
Gefährliche Tiere.
Spinnen schlimmer als Wale?
Weiß nicht. Italien. Italien, sehr gut.
Da will ich immer fressen, die ganze Zeit. Nom,
nom, nom, nom, nom. Ich habe die Beta installiert und dann habe ich einfach eine halbe Stunde Bildschirmschoner geguckt, weil es so schön ist. Die sehen auch auf dem HDR4K-Display nochmal einen Tick schöner und schärfer und netter aus. Die kommen in der großen Version in H265 daher gestreamt, was einfach die Bildschirmschoner sehen so manchmal ein bisschen blockig und ein bisschen kaputt aus auf einem Full-HD-Bildschirm. Aber in 4K kommen sie mit H265 auf jeden Fall und in HDR und einfach sehr, sehr nett und sehr scharf und sehr toll. Und auch gerade hier die Dinger von der ISS und die Hubschrauber-Dinger über irgendwelchen Städten. Es ist schon wirklich sehr, sehr schön und kein anderer Bildschirmschoner auf so einer Mediabox, die ich bisher gesehen habe, kommt an diese Dinger dran. Das ist so ein Ding, das hätte Apple nicht machen müssen. Niemand hat die jetzt gezwungen, da schöne Videos als Bildschirmschoner reinzuhängen. Und auch zum Beispiel mein Fernseher, wenn der kein Signal bekommt, der Standardzustand ist, dass der dann so Bilderrahmen zeichnet. Mit irgendwelchen grauenhaft hässlichen gemalten Ölbildern oder sowas. Das habe ich jetzt ausgeschaltet. Wenn jetzt der Fernseher kein Signal mehr bekommt, dann macht er so eine Animation, wo so ein Farbtropfen hin und her tropft. Das ist besser als nix, aber es ist einfach auch nicht schön. Das ist geschmacklos. Und Apple hat so einen gewissen Geschmack eingebaut. Und da zeigt er sich.
Dir ist aber schon bewusst, dass, weil du gesagt hast, die hätten es nicht machen müssen, aber das wäre saudumm, wenn sie es nicht gemacht hätten, weil der Grund natürlich, warum sie das machen, ist genau der, den du hier sagst, das ist sehr schön, man schaut sich das gerne an und man lässt es laufen und plötzlich bist du einen Menüknopf weg vom Startbildschirm deines Apple TVs und bist vielleicht zwei Knöpfe davon weg, dir einen Film auszuleihen oder halt generell mit diesem Gerät zu interagieren und du machst es nicht aus und wenn du jetzt was gucken willst, musst du sagen, jetzt muss ich erst einen Fernseher einschalten, diesen Scheiß und was weiß ich irgendwas, weil Leute lassen 24/7 ihre scheiß Fernseher laufen, weil, keine Ahnung, Strom nicht teuer genug ist und deswegen macht das total viel Sinn und als Bonus bekommst du quasi gratis dazu wunderschöne Screensaver.
Und ich habe den Link für den Desktop und diese Screensaver nochmal in die Shownotes gepostet.
Das ist sehr spannend, weil das interessiert mich, weil ich habe dieses Standardding von Apple, wo einfach diese drei, ne?
Nee, du kannst sie halt auch am Desktop anschauen und das wird gepflegt und das wird auf dem aktuellen Stand gehalten und das ist nett, auch in der Arbeit zu haben.
Kannst du auf dem Desktop die Todeshorrorrobben ausblenden?
Ich habe nicht geguckt. Ich finde die eher gut. Und ja, du kannst die ja abklicken.
Okay, du kannst also in einem hellen Raum, wo du ansonsten auch sehen kannst, dass du nicht unter Wasser bist, da ist es ja okay. Ja? Es ist nur, wenn auf einmal alles blau und dunkel wird und das Vieh schnappt nach dir.
Die haben die gleichen Optionen, du kannst die einzeln abwählen, das ist ganz nett eigentlich.
Sehr gut, ja. Nee, also tvOS hat viele, viele Probleme, aber ich glaube, das große Highlight ist, sind diese Screensaver, die sind einfach so nett und so schön und die geben auch nicht auf, wenn das Bild sehr, sehr groß ist. Ja, also es ist ein sehr schönes Aushängeschild für den Apple TV, der auch ansonsten, also weißt du, ist relativ teuer, der hat eine sehr seltsame Fernbedienung, du kriegst nicht allen Content, irgendwie YouTube 4K fehlt immer noch, das könnte sich demnächst ändern. Yeah. Aber so insgesamt ist der, er fühlt sich halt auch durch die schönen Bildschirmschoner sehr hochwertig an, ja. Was du sonst nirgendwo bekommst. Guck mal, London Eye voll mit Leuten.
Ja. Das waren Zeiten.
Das waren Zeiten. Okay, gut. Es gibt diese Website vom Herrn Mayo, da kann man sich die mal auf dem Browser anschauen und es gibt den Bildschirmschoner für macOS, wenn man sich das dort hinklemmen will. Gut. Alex, was hast du?
Also, Leos Strava ist ja mein Hylysis, so ungefähr jedenfalls. Meine Textverarbeitung bleibt diese fantastische Software aus Leipzig, die ich sehr, sehr gerne benutze. Es ist mittlerweile ein Abo, ein Soft-Abo, das man dafür abschließt. Sehr viel Freude an diesem Abo. Jetzt gerade Version 20 in der letzten Woche veröffentlicht worden. Die Versionsnummer klingt vielleicht größer als die Neuerung, obwohl eine Textverarbeitung, da hält sich natürlich auch die Neuerung, die halten sich so logischerweise in Grenzen und ich meine, da ist schon viel drin in Version 20. Aber die Versionsnummer soll nicht blenden, das ist jetzt nicht irgendwie was komplett Neues, aber es sind so ganz nette Verbesserungen, die da stattfinden und unter anderem in der Mac, also du kaufst ja eine Version für all deine Geräte, also du mietest eine Version für all deine Geräte, was einfach sehr fantastisch funktioniert, weil ich würde es auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac installiert. Und die nehmen dort unterschiedliche Positionen ein. Es synkt sich natürlich alles und ist auch alles sehr zuverlässig, was ich immer, immer wirklich zu schätzen weiß. Weil du hast manchmal einen guten Gedanken und dann trägst du den auf dem iPhone ein. Oder du fängst irgendwie einen Artikel an mit einer Idee. Und die beginnt halt irgendwie auf einer Webseite über das Share Sheet, dass du dann zu Hylysis reinbringst und dann setzt dich an dein Mac und dann tippst du an dieser Idee weiter. Also wer viel schreibt, das ist, ja, ist meine Textverarbeitung und ich finde, die sehr fantastische Version 20, um die Erneuerung kurz nur anzureißen. Auf dem Mac beinhaltet das Abo jetzt einen Grammatik- und Rechtschreibprüfung, ein Check-up, das über so einen anderen Dienst läuft. Und dieser Dienst ist, der ist auch aus Deutschland, den gibt es in einer kostenlosen Variante über die Webseite. Die haben auch eine Bezahlversion, aber wenn du halt Abonnent von der Textverarbeitung bist, dann kriegst du diesen Dienst jetzt in der macOS-Version. Ja, der ist integriert dort, also ohne irgendwelche extra Zuzahlung, was ein netter Service ist. Ich tippe nicht so arg viel auf macOS, deswegen bleibt meine Erfahrung damit begrenzt. Im Moment die Version, also dieses Spellchecking und diese Grammar, diese Rechtschreibgeschichten, die kommen auch in die iOS-Version im Herbst oder in den nächsten Monaten. Und dann werde ich das noch weiter genauer ausprobieren. Es sind so als Vorschläge sind sie gedacht. Also er korrigiert dir nicht wild durch den Text, sondern er zeigt dir an, was er für korrekturfähig erachtet. Und es ist mit mehreren Sprachen unterstützt. Das ist eigentlich eine sehr coole Geschichte. Ich meine, mehrere Firmen arbeiten daran. Also auch Word hat ja irgendwie letztens gerade so ein großes Spellcheck-Ding rausgehauen, dass du auch im Browser zum Beispiel in Chrome kannst es installieren und kannst du irgendwie deine Texte da überprüfen lassen. Ich finde es eine wichtige Sache, ist auch für mich persönlich wichtig, weil da unterläuft einem schon der eine oder andere Fehler öfters mal. Und die zweite Geschichte ist, sie haben die Seitenleiste, die du dauerhaft einblenden kannst oder auch ausblenden kannst, umkonfiguriert und du siehst da auf einen Blick irgendwie so deine Schreibziele, wenn du wenn du sowas magst, also es gibt ja so Schreibwettbewerbe oder du sagst irgendwie, du willst so und so viel Zeichen pro Tag tippen, um irgendwie, weiß nicht, eine Arbeit in einem gewissen Rahmen, zeitlichen Rahmen abschließen zu können. Aber ich persönlich nutze zum Beispiel die Übersicht über alle Links, die da aufgelistet werden. Du hast ja öfters mal irgendwie, weiß nicht, dann schaust nicht nach und dann schleicht sich irgendwie so ein Markdown-formatierter Link in deine Links ein und dann lässt er sich nicht im Blog klicken und das würde dir in dieser Link-Übersicht wird dir nochmal angezeigt, irgendwie, okay, das ist vielleicht kein Link. Dann korrigierst du den entsprechend. Und auch Fußnoten lassen sich irgendwie auf einen Blick einsehen. Also das ist es ist nicht komplett alles neu gedacht, aber es ist so eine logische Weiterentwicklung, wo diese Software sich so hinbewegt hat. Und das ist, ich habe das Update schon seit der Beta-Phase so ein bisschen in Benutzung und ich muss echt sagen, es fiel mir so wirklich auf, wie Software sich so seine eigenen Trampelpfade so irgendwie macht, weil also du startest nicht mit so einer Version, sondern du kommst irgendwo an den Punkt, wo dann so eine Version entsteht. Und ich finde, das zeigt diese Version ganz gut. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr, sehr freudig damit. Ich brauche keine anderen Notiz-Apps, keine anderen Schreibanwendungen. Das ist einfach eine für alle meine Systeme, also Systeme, die ich benutze. Und kann man sich auf durchaus mal anschauen. Also gibt es zum separaten Mieten. Du kannst auch das über die Setup-App, kannst du das, glaube ich, das ist immer noch Bestandteil davon. Aber so, ich werde auch gerne mal wieder gefragt, so Schreibanwendung, Lieblingsschreibanwendung. Und das bleibt es immer noch. Es gibt nette andere Konkurrenten. Ich bin mit der halt sehr, sehr glücklich und ich probiere gerne auch andere aus, aber irgendwie, wenn es so hart auf hart kommt, ich bin halt bei der bei Ulysses irgendwie geblieben. Gute Software.
Wenn du halt Ulysses kostet halt 50 im Jahr und die Setup kostet halt 100 im Jahr. Wenn du so ein großes Ding, wenn du ein großes Ding haben brauchen kannst aus dem Setup-Ding, dann lohnt sich das, also SET-APP.
Ja.
Wenn du da aus diesem Abo was brauchen kannst, dann bist du wahrscheinlich möglicherweise ganz gut bedient, weil in der Setup halt doch relativ viele interessante und auch ein paar Quatschsachen dabei sind. Und halt solche Sachen wie jetzt der ist wahrscheinlich ein großer Brocken, der Ulysses dort da drin ausmacht, oder?
Ich glaube schon so, also gefühlt auf jeden Fall. Und ich meine, allein von den Erwähnungen, die wir diesem Abo-Paket immer mal wieder geben, also da stecken schon einige interessante Dinge drin. Und es hält sich. Und auch hier gilt wahrscheinlich irgendwie, sich zu halten, ist eine ein Hinweis auf einen Erfolg, dass sich sowas beständig halten kann und auch irgendwie Neuzuwächse ja durchaus verzeichnet. Also da waren dann ja immer mal, es gab irgendwie ein, zwei populäre Absprünge auch, aber sie existieren weiter und ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt sogar eine Demo-Phase, die man dort mal ausprobieren kann. Also Ulysses wäre mein Pick mal wieder für diese Woche.
Gut, Basti.
So, also den eigentlichen Pick, den ich haben wollte, der muss aus Gründen mal eine Woche verschoben werden. Aber es wird spektakulär. Also man muss ja auch ein bisschen die Erwartungen schüren. Diese Woche für mich nicht weniger spektakulär tatsächlich ist ein lange existierendes macOS-Feature. Und zwar die sogenannten Aggregate-Devices. Ich schildere euch kurz das Problem, das ich hatte. Es gibt diese wunderbare, fast Mac-native, macOS-native Audio-Schnittsoftware Reaper.
Die ist genau, wenn hier an der einen Seite sind so die tvOS-Bildschirmschoner, sind schön und geschmackvoll und weißt du, du willst sie ablecken. Und auf der anderen Seite ist Reaper.
Ja, gut. Grundsätzlich, ich mag Reaper ja schon, weil das funktioniert ganz gut. Ich persönlich mag auch das Ultraschall-UI, das ist inzwischen auch viel mehr, die Ultraschall-Erweiterung dafür. Und ich mag es vor allem nicht mit Malik verderben. Er findet Reaper einfach sehr toll und hat an dem Ultraschall auch mitgemacht. Deswegen, Reaper, voll gut. Und ich vermisse Soundtrack überhaupt nicht. Also wirklich an der Stelle, eigentlich ist mein Pick Soundtrack, das war so eine tolle Software. Ich habe dieses Soundtrack habe ich einfach geliebt von Apple. Aber wir schweifen ab. So, Reaper hat einen Vor- und Nachteil, ein Feature, nennen wir es mal so. Wenn man ein Audiogerät auswählt, das gleichzeitig Input und Output hat, auch wenn ich jetzt nur schneiden will und keinen Input brauche, dann nimmt der ganz offenbar, das ist nur meine Vermutung, weil das ist die einzige Erklärung, die ich habe, er nimmt ja beide Inputs. Das ist meistens kein Problem, es sei denn, man benutzt die AirPods. Jetzt kann natürlich jemand kommen und denken, sag mal, bist du blöd, kannst du nicht mit den AirPods Audio schneiden, die haben Latenz. Ist mir scheißegal, für meinen Einsatzzweck tut's das, deswegen Schnauze. So, das ist nämlich kein Argument. Das Blöde an der Sache ist, da kommt Reaper und sagt, oh, die haben Input und Output, nehme ich beides. Dann sagen die AirPods, oh, da möchte jemand Input und Output gleichzeitig mit wenig Latenz. Das ist gut, ich nehme bitte den Kartoffelmodus. Und dann klingen deine AirPods wie Scheiße. Und ich schneide ja wirklich nur einen Podcast mit Sprache. Da brauchst du nicht viel. Aber das ist so unterirdisch schlecht, dass man es nicht anhören kann. Und jetzt stehst du da und möchtest eigentlich die AirPods benutzen, weil Kabel einfach wirklich die Hölle sind, kannst es aber nicht, weil diese Software, vielleicht bin ich auch zu dumm, aber wenn man nicht die Möglichkeit, ich finde die Möglichkeit nicht, dem Ding zu sagen, lass den Scheiß mal sein, und dann stehst du da und dann denk ich, Moment mal, wenn der jetzt aber hingeht und die AirPods benutzt als Ausgabegerät und ich ihm ein anderes Eingabegerät geben kann, was in der Reaper UI nicht geht, Spoiler Alert, dann hätte ich doch mein Problem gelöst, weil dann würde er Ausgabe über die AirPods machen mit AAC Bluetooth-Profil, was gut klingt, und der Input ist mir ja wurscht. Und dann ist mir aufgefallen, das kann ich ja. Und hab mir in der Audio und Medio. Ich kann nicht mehr, um Gottes Willen. Audio und MIDI. Und ich weiß gar nicht, wie das Ding sonst noch weiter heißt.
Audio MIDI Setup
meinst Audio du? MIDI Setup.
Aber genau, Medio ist auch gut.
Medio. Hey, jo, verstehst du? Das ist die Version mit viele Bars, das hoffst du drauf. Findet ihr in Applications, Utilities, Audio, MIDI, Setup.app oder Applications oder Programme, /Dienstprogramme. Und damit kann man sich sogenannte Aggregate Devices erstellen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das ist ein Gerät, damit erstelle ich ein virtuelles Audiogerät. Und dem kann ich dann zum Beispiel sagen, als Ausgabegerät nimm bitte die AirPods und als Eingabegerät nimm bitte den eingebauten Line-In. Oder dieses Mikro oder keine Ahnung, irgendein anderes Mikro, das nicht die AirPods sind. Und dann gehe ich in Reaper hin und sage, mein Audiogerät ist das, heißt bei mir, Reaper stinkt, und ist das Gerät, das Reaper stinkt heißt. Dann sagt Reaper, alles klar, nehme ich, und meine AirPods bleiben im AC-Modus. Klingen gut, haben wenig Latenz, alles fantastisch, und man muss sich nur ein weiteres Input-Gerät, also ein Aggregate-Gerät anlegen. Der Nachteil ist, wenn ich jetzt hingehen möchte und in Reaper aufnehmen will und den Line-In ausgewählt im Aggregate-Gerät, dann funktioniert das nicht. Oder wenn ich in Reaper zum Beispiel mit diesem Mikrofon aufnehmen möchte und gleichzeitig da jemanden remote über dieses magische Routing drin haben sollte, was ich nicht habe, dann möchte man da sich eine andere Variante nehmen, aber dann will man sowieso nicht die AirPods benutzen, weil dann hätte man Latenz, und zwar auch noch Latenz auf seinem eigenen Audio im Ohr. Das willst du auf gar keinen Fall, ganz furchtbar. Ich habe das einmal ausprobiert, das war schrecklich. Genau, also daher Aggregate Devices, vielleicht kann man das auch noch für andere Sachen benutzen. Es schrieb mir auch jemand, sag mal, ich habe das auch selber bei Audio, also bei Videomeetings, da, wenn ich meine Sony-Kopfhörer benutze, dann schalten die auch plötzlich in den Kackwurst-Modus. Geht das nicht anders? Ja, das ging natürlich auch. Man kann sich hier auch ein Gerät erstellen. Output, Sony, Input, Built-in, Microphone. Geht natürlich auch. Also ist klar, dass die Dinger das machen, weil die halt in den sogenannten Headset-Modus umschalten. Und Headset-Modus ist SCO-Codec, und SCO-Codec ist wirklich aus der Hölle. Und ja, das kann ich sehr empfehlen. Manchmal hilft einem das. Damit kann man sich vielleicht Dinge bauen. Es gibt auch Apps wie Loopback und Co., die sowas noch auf ein höheres Level bringen, aber das reicht völlig für so viele, für viele von diesen Dingen.
Reaper ist zwar hässlich wie die Nacht, aber es funktioniert ganz okay.
Ja.
Und wenn man mal über diesen Look hinwegsehen kann, ich benutze es auch ab und zu, ist eigentlich so als DAW ganz anständig. Mhm. Sie sieht halt einfach nur so furchtbar schrecklich aus, aber gut. Und sie geben dir für Covid Stay at Home, geben sie eine Gratis-Lizenz. Über die ansonsten auch schon sehr großzügige Testversion, die du auch immer benutzen.
Und ansonsten, ich meine, es kostet irgendwie für privat 60 Schleifen, das was auch echt ein völlig okayer Preis ist. Und also wie gesagt, wer ein bisschen Podcasts damit macht und jetzt nicht schon irgendwie ein bestehendes Setup hat, ich kann die Ultraschallerweiterung tatsächlich schon empfehlen. Die machen in der Welt 9 Version 4 echt viel richtig und versuchen einem viel Arbeit abzunehmen. Das funktioniert sicher nicht für jeden. Also das kommt sicher darauf an, was der persönliche Einsatzzweck ist. Aber grundsätzlich Reaper und Ultraschall mal angucken. Und wenn es halt was für einen ist, ist gut. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Ich weiß, wofür ich... Entschuldigung, eine kurze Ergänzung zu den Aggregated Devices noch. Ich habe das letztens benutzt, weil macOS kann ja über seine Musik-App... ich sag mal nicht iTunes, sondern diese Musik-App kannst du ja zum Beispiel mehrere HomePods ansprechen. Aber wenn du sowas wie YouTube schauen willst oder so, kannst du nicht mehrere HomePods ansprechen. Kann macOS immer noch nicht. Und da kannst du auch einen Aggregated Device dir bauen.
Alles sehr witzig.
Gleichzeitig ansprechen. Hm. Ist ein bisschen Fummelarbeit und ja, aber es wäre schon schön, wenn das auch so ginge, aber und die Musik-App kannst ja, aber wenn du halt irgendwie andere Browser-Geschichten und andere Apps benutzen kannst, möchtest, dann kannst du es so tun.
Ja, Audio-MIDI-Setup ist meistens recht hilfreich, wenn irgendwas auch nicht geht, wenn dein optischer Audio bratzelt oder sowas, dann trittst du da mal dagegen, machst du 44, 48, dann geht's wieder.
Oder also gerade solche Sachen kannst du super machen, also Sample Rates ändern und so weiter und so fort. Oder du kannst daran auch sehr, oder als einziger Punkt, sinnvoll ändern, wenn du möchtest, dass deine System-Sounds, also irgendwie iMessage-Geräusche und was weiß ich was, auf was anderem ausgegeben werden als die anderen, das kannst du halt dort auch direkt drin machen. Es ist ein kleiner Quell an Audio-MIDI-Freude. Wenn man es ganz langsam sagt, dann verschwindet dieses O von selbst. Und von daher kann man sich das mal angucken. Man kann auch alles verstellen, aber hey, hier, ne, was soll schon schief gehen?
Ja, es gibt selbstverständlich diverse Audio-Plugins, die heißen MIDIO, die dann irgendwie MIDI aus Dings hin und her schicken.
Ja.
Ja, gut. Dann linke ich all diese Dinge, die könnt ihr euch in den Shownotes anklicken. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass zum Beispiel Pocket Casts anfängt, irgendwie so alte Shownotes wegzuschmeißen und auch nicht auf das Original zu linken und solche Sachen. Die Shownotes sind so viel Arbeit und die Podcast-Apps, die treten sie manchmal mit Füßen. Sehr traurig. Geht auch mal auf bitsundso.de. Dort stehen sie meistens. Ja. Schönen guten Abend.
Danke. Auf Wiedersehen.
Servus. Guten Abend.